Ja, meine Lieben, wir sind beim sechsten Tag. Wir beginnen damit, also haben noch nichts gemacht. Der sechste Tag ist der entscheidende Tag. In der Schöpfungsgeschichte ist der sechste Tag der Tag, an dem der Mensch geschaffen wird. Also jetzt geht es darum, dass der Mensch neu geschaffen wird im Grunde, dass er sich selbst umschafft. Das ist das Wichtige. Vielleicht die Vorbereitung noch, den fünften Tag ganz kurz in der Wiederholung. Im fünften Tag, das war also der Tag nach der Enthauptung der Könige und Königinnen. Es waren also insgesamt 6 Personen, also drei Königspaare eigentlich, um die es ging. Die sind alle geköpft worden und zum Schluss ist der Mohr, der die geköpft hat, auch noch geköpft worden. Und die Leichname der Königinnen und Könige wurde in 6 Särge gelegt und das Haupt des Mohren wurde in ein Tuch gewickelt und kam in ein Kästchen hinein. Und Christian Rosenkreuz hat dann am Abend als einziger noch bemerkt, dass in der Nacht, Schlag Mitternacht, dass Schiffe gekommen sind über den See, der sich hinter dem Schloss befindet. Und der See geht aber weit hinaus, hat eine Verbindung zum Meer hinaus. Da sind also 7 Schiffe angekommen und er hat gesehen, wie die Särge und auch das Kästchen in die Schiffe verladen wurden. Und er hat auch merkwürdige Flammen gesehen, die da kommen. Und am nächsten Morgen wacht er relativ zeitig auf, am fünften Tag, und macht sich mit seinem Knaben so auf Erkundungsreise im ganzen Schloss einmal. Er führt ihn also der Knabe herum. Der Knabe, das haben wir das letzte Mal besprochen, oder die Knaben überhaupt, die diese ganzen Alchemisten begleiten, haben etwas zu tun mit den höheren geistigen Wesensgliedern des Menschen. Ähnlich wie in der Zauberflöte, da gibt es auch die 3 Knaben, da gibt es die 3 Damen, das sind die 3 Seelenkräfte, und dann gibt es die Knaben, bewusst als Knaben dargestellt, weil die noch eigentlich ja nicht fertig sind. Das ist alles, was wir erst in der Anlage haben. Also das, was Rudolf Steiner nennt, das Geist selbst, den Lebensgeist und den Geist des Menschen zum Schluss. Also das Geist selbst sind die verwandelten astralischen Kräfte, also die Trieb- und Seelenkräfte sozusagen, die jetzt bewusst durch das Ich verwandelt sind. No, das ist noch sehr wenig ausgeprägt, aber immerhin schon ein bisschen. Noch viel weniger ist ausgeprägt, dass wir die Lebenskräfte, das was Steiner den Ätherleib nennt, dass das vollkommen bewusst durch das Ich umgestaltet ist. Und am das ist also der Lebensgeist. Und am allerfernsten und am allerschwierigsten ist die Verwandlung des physischen Leibes selber. Also dass der physische Leib vollkommen bewusster Ausdruck der Individualität des Menschen wird. Da gehen wir dann in Richtung dessen, was im Christentum auch als Auferstehung bezeichnet wird. Also das heißt die vollkommene Vergeistigung des physischen Leibes. Weil wenn ich ihn umgestalten kann, vollkommen zu meinem individuellen Ausdruck, dann bin ich im Grunde fähig, einen physischen Leib aus dem Nichts zu schaffen. Wobei immer zu beachten ist, ein physischer Leib heißt nicht unbedingt stofflicher Leib, sondern es geht um die Formprinzipien, die dahinter liegen, um die, wenn man will, physischen Gesetzmäßigkeiten, die dahinter liegen, aber die müssen sich nicht unbedingt in dichter Materie ausdrücken. Es ist also sozusagen, man könnte sagen, die Summe der physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die diesen physischen Körper bestimmen und aufbauen. Und das Stoffliche ist eigentlich nur so eine, im Grunde durch die Widersacher erfolgte Trübung des Ganzen. In der göttlichen Komödie heißt es so schön, das Bild, dass der Staub der Erde trübte. Also das heißt, eigentlich ursprünglich war gedacht, dass der physische Leib des Menschen im Grunde gar nicht stofflich vorhanden ist, sondern als physische Formgestalt vorhanden ist. Und durchaus aber als physische Kraft wirksam ist in der Welt, als physische Gestaltungskraft. Kann man sich alles sehr schwer vorstellen natürlich. Aber vor allem, weil das eine Verbindung, naja, man könnte sagen, mit den physikalischen Prinzipien des ganzen Kosmos bedeutet. Weil dieser physische Leib oder Auferstehungsleib ist natürlich, darf man sich nicht so vorstellen, wie unser Körper, nur das Stoffliche weg und was überbleibt. So fängt es zwar an beim Prozess der Auferstehung, so erscheint ja auch der Christus dann, aber er macht ja dann die Himmelfahrt durch, wie es so schön heißt, und da kriegt das Ganze schon eine viel, viel größere Gestalt und bleibt trotzdem der Auferstehungsleib. Also das heißt, es heißt ein sich verbinden mit den physischen Kräften des ganzen Kosmos letztlich. Einmal mit den physischen Kräften der ganzen Erde, zuletzt mit den physischen Kräften des ganzen Kosmos. Und das mit vollem Bewusstsein. Das ist...
Dass man dann eben sieht in Jesus, aber doch nicht greifbar sein.
Naja, ja, wobei es sogar ja, da gibt es ja die berühmte Geschichte mit dem ungläubigen Thomas, der ihn sogar berührt. Also es ist trotzdem ein Kraftleib. Also es ist nicht einfach nichts da, sondern er äußert sich durchaus durch Kraftwirkungen im Physischen. Trotzdem nichts Stoffliches da ist, aber es ist durchaus eine Kraftgestalt da. Und ich meine, das wirft einen tiefen Blick auf das, was sind eigentlich physikalische Kräfte. Schwerkraft und so weiter. Von mir aus auch Elektrizität, da ist das schon ein bisschen verschoben, noch ärger. Aber sowas wie Schwerkraft, also eine Kraft, die sehr stark gestaltet im ganzen Kosmos wirkt, ist eigentlich etwas Geistiges, das aber jetzt einseitig als Kraft im Physischen wirkt, also im Räumlichen, im Raumzeitlichen zur Wirkung kommt. Das Geistige ist eben nicht nur so was Luftiges, völlig Kraftloses, wie wir es erleben als Spiegelbild. Aber wir müssen immer denken, wir haben mit unserem Bewusstsein zunächst einmal, also so wie wir heute sind, ja nur ein Spiegelbild des Geistigen, das keine wirkliche eigenständige Realität hat. Also das, was wir als Bewusstsein erleben, ist noch nicht das wirklich Geistige, sondern ist nur ein Spiegelbild davon.
Ein
Hauch. Ja, und aus der Problematik, ich meine, dass das so erstmals so erlebt wurde, so richtig erlebt wurde, das beginnt in der griechischen Zeit, also als die griechische Philosophie aufkommt. Dann spricht der Platon zum Beispiel von der Ideenwelt, die die eigentliche Realität ist, aber aus der Ideenwelt wird sehr, sehr schnell das, was wir heute als unsere Gedankenwelt kennen, die an sich kraftlos sind. Man sagt, Gedanken sind Zollfrei, der Gedanke an sich, so wie wir ihn im Bewusstsein erleben, wohlgemerkt, tut noch nichts. Wir können nur so denken, hebe dich, es tut sich nichts. Also es ist keine Kraft, die hinauswirkt. Ja, sie reicht nicht einmal dazu aus, das ist das Spannende, sie reicht nicht einmal dazu aus, dass wir unseren eigenen Körper bewegen. Wir glauben zwar, ich habe jetzt den Willensentschluss, das zu heben, und ich erlebe das im Bewusstsein, aber das, was ich im Bewusstsein erlebe, ist nicht das, was wirklich dazu führt, dass ich das ergreifen kann, dass mein Wille so in Tätigkeit kommt und das ergreift und hochhebt. Da kommt noch etwas dazu. Und da kommt nämlich die eigentliche geistige Kraft unseres Ich dazu, die das macht. Und die, das sagt Rudolf Steiner auch sehr deutlich, unser wirkliches Ich, das heißt als geistige Realität und als geistige Kraftwirksamkeit, ist so ziemlich überall zu finden, nur nicht irgendwo da drinnen. Das ist höchstens der letzte Brennpunkt, aber das kommt aus dem ganzen Kosmos aus uns zu. Das heißt, unser wirkliches Ich ist überall da draußen, bis nach den Grenzen des sichtbaren Kosmos, bis über diese Grenzen hinaus. Das ist unheimlich schwer vorstellbar.
Das ist so, wenn man an zum Beispiel, wenn man denkt, der in Amerika ist, in der Zwillingsschwester, und
ja,
genau in diesem Moment, jetzt weiß ich, denkt meine Schwester.
Ja, genau.
Das ist ja auch, das Ich ist
genau, so weit weg. Ist so weit weg, richtig.
Also wenn diese Kraft, wenn man wirklich diese
genau
Posierung, mit wem eine tiefe Verbindung hat, kann das passieren.
Genau, ganz genau. ganz genau. Und diese Verbindung mit dem ganzen Kosmos ist da bei jeder kleinsten Bewegung, die wir machen. Das ist der Punkt. Also, und das hat Steiner immer wieder gerungen, das also den Leuten begreiflich zu machen. Und darum hat er so unheimlich gewettert, zum Beispiel gegen die falsche Vorstellung, von da vom Hirnkastel gehen Steuerungsimpulse aus und die bewegen jetzt die Muskeln. Das wäre also ein völlig, völlig autistisches Gebilde, das in sich eingeschlossen ist, das halt tut. In Wahrheit ist es ganz anders, von der Peripherie her ergreift unser Ich den Organismus und bewegt ihn. Das ist das Eigentliche. Dass sich da Prozesse in den Nerven und Muskeln abspielen, ist keine Frage. Ich meine, das Geistige wirkt eben bis in die Stoffwechseltätigkeit, im Muskel und so weiter hinein. Aber es ist nicht in Wahrheit der elektrische Impuls, der da durch die Nerven geht, der jetzt das auslöst. Also
aber
da
auch der Buch bewirkt eigentlich auch zum Beispiel das Sterben der Könige auch etwas in einem.
Ja, ja.
Und auch das Leben oder die Liebe, die da ist, oder eher die Enttäuschung. Also auch Empfindungen bewirken eigentlich auch etwas.
Ja, ja.
Und das hat auch eben, dass er halt wissen wollte, was halt mit den Toten ist, dass er halt diese
richtig.
Impuls gehabt hat,
richtig.
Noch dorthin zu schauen,
richtig,
das wahrzunehmen.
Richtig, richtig.
Und das heißt ja auch, der Glaube kann Berge versetzen und nicht der Gedanke kann Berge versetzen.
Ja, genau.
Also in dem Zusammenhang.
Ja, 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 richtig. Ja, ja. Also jedenfalls nicht der Gedanke, so wie er in unserem Bewusstsein lebt. Das ist immer nur der Schatten davon. Die geistige Realität ist dahinter, so wie, weiß ich nicht, das Ich zeigt sich zum Beispiel, kann sich sehr stark zeigen in dem Lebenswillen, den ein Mensch hat. Auch in einer schwierigen Situation zum Beispiel durchzuhalten, in Gefangenschaft oder sonst was. Und da kommt es nicht darauf an, was er sich aus dem Hirnkastel ausspintisiert. Das nützt ihm dort gar nichts, sondern es ist einfach, der eine hat eine immense Willenskraft, um das durchzustehen unter den schwierigsten Bedingungen. Und es wäre scheinbar gar nicht verständlich aus seinem bisherigen Leben. Vielleicht war das irgendein schmächtiges Mandel. Das sind nicht immer die kräftigen und gut gebauten. Oft sind das welche, die scheinbar schwächlich ausschauen und bisher im Leben gar nicht so hervorgetreten sind. Und in dieser entscheidenden Schicksalssituation steht er das durch. Und weiß vielleicht selber gar nicht, wie er es tut. Aber das ist sein wirkliches Ich. Und was wir uns da oben darüber denken, über unser Ich, das ist wenig. Das ist meistens so unser Wunschdenken. Oder bei manchen ist es auch das Gegenteil, weil sie sich kleiner glauben, als sie sind. Aber das ist selten eine wirkliche Einsicht in diese schicksalsbewältigende Kraft, die wir drinnen haben. Weil in dem wirklichen Ich, da liegt die karmische Kraft da drinnen. Ich meine, das ist das, was uns zu den Situationen hinführt, an denen wir uns weiterentwickeln. Und darum wirkt es auch aus der ganzen Welt. Bis in die sozusagen physischen Gegebenheiten der Umwelt herein wirkt das. Also das heißt, man muss da viel, viel größer denken. Und es wird einmal eine Zeit kommen, wo man zum Beispiel eben Physik mit diesen Dingen zusammenschauen wird müssen. Dann versteht man erst den Menschen. Heute ist Physik was völlig abgesondert ist vom Menschen. Das geht sozusagen, das denkt man sich zumindest genauso funktionieren, wenn es den Menschen nicht gäbe. Mein Gott, der ganze Kosmos würde genauso funktionieren, wenn es den Menschen nicht gäbe, denkt man sich. In Wahrheit stimmt es eben überhaupt nicht, sondern diese Kraft liegt in den ganzen Naturgesetzmäßigkeiten auch drinnen. Und das ist nur die unterste Ebene. Und darüber kommt die Ebene der Lebenskräfte, die noch etwas darüber hinaus ist, noch neue Kräfte hineinbringt. Und das geht alles über dieses enge physisch-stoffliche Gefäß hinaus. Also das heißt, unser wahrer physischer Körper ist der ganze Kosmos in Wahrheit. Die Gesetzmäßigkeiten, die drinnen wirken. Die Kräfte, die drinnen wirken, in denen leben wir. Wir leben in der Schwerkraft drinnen, zum Beispiel. In diesen Dingen. Das ist also wahnsinnig schwer zu verstehen, vor allem wahnsinnig schwer zu verstehen, weil durch die Entwicklung, die begonnen hat mit der griechischen Philosophie, wo das Denken immer mehr nur empfunden wurde als dieses Spiegelbild, als dieser Schatten eigentlich, der in unser Bewusstsein geworfen wurde, dann entstand die Vorstellung ja schon ganz stark bei den Griechen, also da gibt es den Leib, der Leib als Grab der Seele, also das heißt, der Körper, und da wohnt irgendwo, man weiß nicht genau wo, die Seele drinnen, aber die Seele ist jedenfalls so was luftig leichtes, man weiß nicht genau wie, vielleicht punktförmig oder je nachdem, wie auch immer, aber in Wahrheit etwas, was nur aus dem Erleben dieses Spiegelbildes heraus immer mehr dann verstanden wurde. Das gipfelt dann in der Anschauung Beginn der Neuzeit, etwa da kurz danach beim René Descartes, das berühmte Unterscheidung zwischen der res extensa, die ausgedehnte Sache, also das körperlich, physisch, stoffliche, das er sich ganz mechanisch denkt, also reine mechanische Physik, und die res cogitans, das Geistige, das nicht ausgedehnt ist, also punktförmig ist, wie auch immer, und das halt den ganzen Körper dann dirigiert irgendwie. Er hat sich halt gedacht, irgendwie über die Epiphysik funktioniert das irgendwie, dass das eingreift. Ist natürlich irgendwie alles sehr schwer dann nachvollziehbar. Bis heute ringen die Neurowissenschaftler ein bisschen damit, dieses Bild vom Descartes loszuwerden, weil damit im Grunde nichts anzufangen ist. Da ist irgendwas Punktförmiges, nicht näher Definiertes, das jetzt der ganze Geist des Menschen sein soll, und der soll jetzt das ganze Hirnkastel und den ganzen Organismus in Bewegung setzen. Was tue ich damit? Aber das ist so das Bild entstanden, also ein Geistiges, das überhaupt nichts mit dem Physischen zu tun hat, und ein Physisches umgekehrtes wieder gar nichts mit dem Geistigen zu tun hat. Also das rein mechanisch ist auf der einen Seite und das Geistige, das völlig mit dem Physischen nichts zu tun hat. Aber die geistige Wirkung geht eben bis zum Physischen herunter. Die Physik ist eigentlich eine Manifestation des Geistigen.
Das ist auch eigentlich ein wichtiger Komponent, was man das ausprobieren kann.
Ja.
Das sieht man bei ihm ja auch.
Ja, absolut. Absolut.
Und dass er halt eigentlich auch forscht.
Absolut.
Und auch mit Hilfe jetzt mit dem Jüngling etwas Neues. Also
absolut. Absolut. Und das zeichnet auch im Grunde, auch wenn es noch nicht wirklich ganz bis zum Geistigen durchstoßen, auch im Grunde die Naturwissenschaften heute aus, selbst dort, wo sie materialistisch sind.
Und dieser Jüngling ist immer der gleiche, der wechselt nicht.
Er hat immer einen und denselben Begleiter.
Und der begleitet ihn jetzt durch das Schloss.
Und er führt ihn zum Grab der Venus, also zu dem Gewölbe, wo die Venus schläft, zumindest, sagen wir es einmal so. Und es ist eigentlich streng verboten, dort hinzugehen. Und normal ist das auch fest verriegelt, der Zugang. Nur es gab einen Grund, warum das Tor, warum das Schloss nicht verschlossen ist, weil in der Nacht, also am Abend vorher, die 6 Särge, in die Leichname der Königinnen und Könige gelegt wurden, interessanterweise aus dem Gewölbe der Venus geholt wurden. Ja, das ist sehr interessant, weil eben das Tote, Abgestorbene, Sterbende ja eigentlich ursprünglich aus den Lebenskräften stammt. Es ist eben das abgestorbene Leben. Das ist auch so was Wichtiges. Heute sucht man immer, ja, wie ist das Leben aus dem toten Stoff entstanden? Also Urzeugung oder was, wie ist das Leben auf Erden entstanden? Der Punkt ist aber, dass es das Leben vor dem toten Stoff gibt. Und auch die ganze Erde ist so entstanden. Das Ganze war zuerst ein unheimlich lebendiges, von mir aus feuriges Wärmegebilde, halt was, aus dem dann später unser Planetensystem geworden ist, und dann verdichtet es sich zum luftförmigen, zum flüssigen, zum zähflüssigen, bis es schließlich zu kristallisieren beginnt. Und das alles, was vorher ist, ist erfüllt von stärkstem Leben. Und erst wenn es dann bis zum festen Erdelement geht, also im vierten Entwicklungsschritt, Wärme, Luft, Wasser, Erde, das ist das feste Element, dann stirbt es sozusagen ganz. Dann stirbt es in eine feste Form hinein und rührt sie sozusagen nicht mehr. Wunderschön kann man das bei Kristallen zeigen, wenn so Schneekristalle, wenn es schneit. Da sieht man das so schön, wenn man sich so einen Schneekristall anschaut, hat er doch eine wunderbare Form, eigentlich eine sehr lebendige Form. Noch schöner kann man es auch sehen bei den Eisblumen am Fenster. Man sagt nicht umsonst Eisblumen, weil das so an Farne oder so an Blätter oder was erinnert, weil eigentlich der Prozess des Kristallisierens ist noch ein Lebensprozess. Und erst wenn es ganz erstarrt ist, dann ist es halt aus, dann bleibt der Prozess stehen. Und dann bleibt es nur mehr ein fertiges Bild von etwas, was einmal lebendig war. Das ist sehr interessant. Also, da gibt es auch in der Fossilienwelt oder noch einiges zu entdecken, weil nicht alles, was fossile Abdrücke sind, überhaupt so Pflanzenabdrücke, weist darauf zurück, dass das so Pflanzen wie heute waren, die einfach ihren Abdruck hinterlassen haben, sondern dass das vielmehr entstanden ist aus so einem lebendigen Prozess und in solchen pflanzenähnlichen Formen einfach kristallisiert ist. Also Kristallisation ist ein Prozess, wo das Leben stirbt, im Grunde. Das ist der Prozess.
Und wie wird die Venus dargestellt eigentlich?
Sie wird als wunderschön beschrieben und er sieht sie also in voller Blöße sozusagen. Aber er berührt sie nicht, er sieht sie nur an. Also sie liegt auf so einem Bett, das sind Vorhänge rundherum, der Knabe zieht den Vorhang weg. Also er schaut diese Lebenskraft, nämlich dafür steht die Venus in Wahrheit, hier jedenfalls. Sie steht nämlich dann nicht für die erotische Seite der Liebe, sondern für die Fortpflanzungskraft, für die Reproduktionskraft, die ja auch damit verbunden ist. Also das heißt, die Liebeskräfte, die dazu führen, neues Leben zu erzeugen. Um diese Kräfte geht es nämlich. Also um die reinsten, höchsten Lebenskräfte, die fähig sind, einen ganzen neuen Menschen hervorzubringen.
Und das sieht er jetzt an und...
Das sieht er jetzt an, genau. Das sieht er jetzt an.
Und geht dann weiter.
Als einziger von den anderen, weil die anderen haben sich dort nicht hin verirrt. Und als sie dann aus dem Gewölbe herauskommen, kommt ihnen der Cupido entgegen, also der Sprössling der Venus. Und der schaut sehr besorgt rein, weil es darf ja niemand in das Gemach der Venus hinein, einfach weil diese gewaltigen Lebenskräfte zu schauen, in Wahrheit unheimlich gefährlich ist. Weil damit eine unheimliche Missbrauchsmöglichkeit auch verbunden ist, wenn diese unheimlichen Lebenskräfte in den Dienst des Egoismus gestellt werden. Das waren zum Beispiel schon war die Ursache dafür, dass die sogenannte Atlantis untergegangen ist. Also diese gewaltigen Umgestaltungen der Erdoberfläche, die sich abgespielt haben, wo Länder aus dem Meer aufgestiegen sind, andere Teile abgesunken sind. Das entstand eigentlich durch den Missbrauch dieser Lebenskräfte, dieser Ätherkräfte, weil eben auch der ganze Erdball ein lebendiger Organismus ist, immer noch, wenn auch ein schon ziemlich sterbender, aber immerhin, er ist noch erfüllt von Lebenskräften. Ich meine, auch Gebirgsbildungen und so sind nicht rein physikalisch oder geophysikalische Prozesse, sondern da stecken Lebenskräfte auch dahinter. Und also das heißt, man muss ein unheimlich hohes Verantwortungsvermögen haben, wenn man mit diesen Kräften in Berührung kommt. Sonst ist die Gefahr riesengroß, selbst wenn man vom tiefsten Herzen aus was Gutes damit tun will. Nicht? Weil wie viel Katastrophen sind dadurch ausgelöst worden, dass Menschen etwas Gutes tun wollten, aber mit den Kräften, die sie dafür verwendet haben, nicht wirklich umgehen konnten und nicht die Zusammenhänge kannten. Das ist nämlich immer das große Problem. Also, oft in der Menschheitsgeschichte dort von Ideen gesprochen wird, die gerade die Menschlichkeit und das fördern sollen, dann hat das meistens in einer Katastrophe geendet. Man denke nur an den großen Impuls, den eigentlich großen humanistischen Impuls, der letztlich hinter der Französischen Revolution stand, als Auslöser. Nur was ist daraus geworden? Eine Katastrophe im Grunde. Also es war ein Blutbad.
Und da hat es auch gekämpft, mal angefangen.
Ja. Ja,
also
ja,
sind
ja, ja, genau.
Auch die Leute geköpft.
Genau.
Also es hat
richtig.
Genauso so ein Gedanke der Freiheit.
Ja, ja, natürlich. Natürlich.
Die Abhängigkeit und nicht, also etwas, die Hörigkeit ab. Also
ja, ja, natürlich.
Zu fühlen,
nur der Punkt ist.
Und hier ist es ja.
Ja, ja, nur der Punkt ist, dass das da in Imagination ist. Das heißt, etwas, was sich im geistigen Erleben abspielt. Was sich nicht als physische Realität abspielt. Das ist ganz wichtig. Also die ganze Schilder, es wird halt geschildert in physischen Bildern und darum lässt sich so leicht verwechseln. Und es wird noch schwieriger dadurch, dass im Endeffekt ja auch Wirkungen bis ins Physische sogar stattfinden sollen. Aber geschildert wird hier ein rein geistiges Erlebnis. In Bildern. In Bildern, die entnommen sind ja zwangsläufig geradezu aus der physischen Welt, weil wie soll ich es sonst beschreiben? Wie soll ich es sonst beschreiben? Wir haben keine Worte dafür. Unsere Sprache gibt es nicht her.
Dieses plötzliche Ahnen, ich habe jetzt da die Venus zu wenig umsorgt, also ist jetzt bei diesem Knecht, also bei dem Gigot oder so.
Der Cupido, der kommt, also der Sohn der Venus, der ist sehr besorgt, also eben weil niemand sie ansehen darf, also niemand in ihr Schlaf- oder Grabgemach, es ist eigentlich ein Schlafgemach, in Wahrheit, sie ist halt in einem tiefen, todesähnlichen Schlaf, wenn man so will. Das ist auch ein Bild dafür, dass diese Kräfte zum größten Teil in uns, also halt so in einen Tiefschlaf versetzt sind. Ist auch gut so, wenn das nicht der Fall wäre, das heißt, wenn wir mit unserem Bewusstsein bis an unsere tiefsten Lebenskräfte herankönnten, das wäre eine Katastrophe, weil wir einfach damit nicht umgehen können. Da nützt uns unsere ganze Gescheitheit überhaupt nichts. Ich meine, man muss denken, dass die Prozesse zum Beispiel, nur die Lebensprozesse, die im einfachsten Bakterium stattfinden und von denen Bibliotheken heute voll sind, was sie da alles tut. Wir wissen von der Weisheit, die darin waltet, nicht einmal so ein Bruchteil. Nicht einmal so ein Bruchteil. Wir können experimentieren damit und können ein paar Gesetzmäßigkeiten feststellen. Wir können sogar manchmal zusammenbringen, dass das wirklich das rauskommt, was wir wollen. Aber wir tun es nicht wirklich selber, sondern wir geben nur die Anregung dazu und die Lebenskräfte da drin tun das selber und wir verstehen noch praktisch nichts davon. Also auch mit der ganzen Gentechnik und so weiter. Das ist, ich meine, wir wissen, wenn man irgendein Gen halt einschaltet, ausschaltet oder verändert, dann zeigt sich die und die Wirkung. Aber wie das wirklich im Detail funktioniert, davon haben wir nicht einmal den Anfang einer Ahnung. Obwohl Bibliotheken voll sind damit und die Wege stimmen schon alle, aber das ist nicht einmal die Oberfläche noch der ganzen Sache.
Hat sie nur einen Sohn eigentlich, die Venus, oder hat sie mehrere Kinder?
Nur den einen, also ich kenne zumindest jetzt viele mir kein anderer ein.
Aha, und der sieht jetzt, dass das...
Ja, das ist der, also bei den Römern ist er der Amor, aber das ist der Cupido, also Cupido oder Amor, das ist dasselbe, der halt die Liebespfeile schießt und so. Und der ist schon mehr auch für die erotischen Details sozusagen ein bisschen zuständig. Der ist ein sehr lustiger Knabe und der neckt alle immer sehr.
Er wird nicht älter,
nein. Und der ist immer zu Streichen aufgelegt, aber eben seine Mutter darf niemand sehen. Also gerade die Oberfläche erlebt man sozusagen. Das ist das, was an die Oberfläche kommt.
Und wie geht er jetzt da um, dass er das jetzt bemerkt
hat? Naja, er hat nicht mitgekriegt, dass sie schon drinnen waren. Weil sie sind gerade rechtzeitig rausgekommen, stehen halt gerade vor der Tür und dann kommt er herangeflattert. Er ist ja geflügelt da, kommt herangeflattert und schaut nur eben ganz besorgt. Und na, Gott sei Dank waren die noch nicht drinnen, denkt er sich halt, oder nimmt er an. Und die zwei, also der Christian Rosenkreuz und sein Knabe, tun nichts dazu, um das also zu verraten irgendwo. Und er sperrt auch gleich das Tor zu, der Cupido.
Und der piekst aber.
Und er piekst den Christian Rosenkreuz mit der Pfeilspitze, die er vorher in eine Flamme gehalten hat. Also da piekst er ihn auf die Hand und kurz danach sieht er, dass da ein Bluttröpfchen herauskommt und da ist der Cupido sehr froh und sagt, jetzt wirst du dich bald verjüngen. Also das ist so ein Kennzeichen offensichtlich. Ohne weitere Erklärung drinnen. Naja, jedenfalls kommen sie dann rechtzeitig gerade noch hinaus in den Hof, in den Garten, wo alle anderen schon versammelt sind und wo jetzt eine feierliche Zeremonie stattfindet, wo 6 Särge bestattet werden in einem prächtigen Grabmal und so. Der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der weiß, da sind sicher nicht die Königinnen und Könige drinnen, weil die sind ja auf die Schiffe verladen worden. Also das Ganze ist sozusagen zum Schein irgendwo, aber wird mit großem Pomp und sehr pathetisch wird das Ganze durchgeführt und alle anderen, seine ganzen merkurialen Freunde, also merkuriale Freunde heißt die anderen Alchemisten, es sind ja insgesamt 9, also die restlichen 8 außer dem Christian Rosenkreuz haben das nicht mitbekommen, also das heißt, er ist der bewussteste von allen. Und danach, nachdem diese Zeremonie vorbei ist, rüstet man sich die 7 Schiffe, die ja noch im Hafen liegen, zu besteigen. Und die Reise geht jetzt zum Olympischen Turm. Also der Name hängt sicher damit zusammen mit dem Olympischen Berg, also mit dem Göttersitz. Heißt nicht, dass sie jetzt nach Griechenland fahren, aber der Sinn ist, dass sie also in einen geistigen Bereich fahren. Also in einen viel höheren geistigen Bereich jetzt noch fahren. Und eben über den See hinaus, durch eine Meeresenge durch, dort werden sie von den Meerjungfrauen und von den Sirenen empfangen. Und diesen Sirenengesang, also müssen sie aushalten, der ist eigentlich wunderschön, aber der kündet eben auch von diesen tieferen Lebens- und Liebeskräften, wenn man so will, die aber so reich und so verwirrend sind, dass wir sie normalerweise mit unserem Bewusstsein nicht aushalten und völlig in den Wahnsinn geraten würden. Sie denken, was wir jetzt im Bewusstsein fassen können, macht das mal 100 Millionen und stellt vor, das musst du aushalten. Man stelle sich nur vor, jetzt in dem Moment, ich müsste das Ganze, nur das äußere Wissen aller Bibliotheken, nehmen wir nur das her, plötzlich in einem Moment gleichzeitig in meinem Bewusstsein erfassen. No, das tät man nicht gut vertrauen, alle mitsammen nicht. In einem Moment, in einem Augenblick sozusagen, dieses Wissen präsent zu haben. Und das ist aber nur so ein Bruchteil von dem, was an Weisheit in den Lebenskräften drinnen steckt. Also das ist noch eine x-fache Steigerung davon. Und dafür steht dieses Bild, dass der Sirenengesang den Menschen verrückt werden lässt. Einfach, weil er das mit seinem Bewusstsein nicht aushält. Da verliert er sich, sein Ich-Bewusstsein verliert er völlig, sein Ich verliert sich in dieser unglaublichen Weisheit, die da drinnen ist. Das ist nicht, es geht einem schon so, wenn man im Internet irgendwas sucht und 100.000 Seiten, wo irgendwo steht, da steht das, dort steht wieder was anderes und bei der dritten wieder was anderes. Was tue ich mit dem allen? Dann fängt der Kopf zum Rauchen an. Das ist aber noch milde gegenüber dem, was kommt, wenn ich wirklich also diese Lebenskräfte jetzt nicht nur schaue, sondern in der Inspiration höre. Also es ist eine Steigerung dessen, er hat die Venus gesehen, das ist Imagination, also bildhaftes Erleben, bildhaftes geistiges Erleben. Sirenengesang ist Inspiration. Ich höre etwas, mit dem vergleicht man es halt am ehesten. Und als Gesang, also bei der Inspiration gibt es natürlich auch ein breites Spektrum. Das kann von Tönen, die man hört, oder Geräuschen von mir aus, also es lässt sich nur so beschreiben, die aber noch sehr chaotisch sind, sich ordnen zum Gesang, zur Musik, bis es schließlich Sprache wird im Bild, das heißt verständlich wird. Solange es noch schrilles Geräusch ist, Rabengekrächze von mir, es ist auch ein Bild, das oft vorkommt, da verstehe ich noch gar nichts davon. Ich habe zwar schon, ich spüre, die Inspiration kommt an mich heran, aber es ist mir noch völlig unverständlich. Ich weiß nicht, wie das alles zusammenhängt. Das ist noch völlig chaotisch. Dann habe ich das Rabengekrächze. Und dann wird es langsam zur Musik. Wenn ich es als Musik zu erleben beginne, habe ich zumindest schon ein Gefühlsverständnis für das, was da ist. Aber noch kein klares gedankliches Verständnis. Und dann wird es Gesang. Gesang ist schon die Stimme dabei irgendwo. Das ist schon noch eine Steigerung, aber auch noch nicht ganz hundertprozentig verständlich. Und dann wird es Sprache. Und dann beginne ich es zu verstehen.
Das wird gemacht bei dieser, also vom See ins Meer.
Ja, genau, also an dem Übergang vom See ins Meer hinaus ist dieser Sirenengesang, der von der Liebe singt. Das ist ein wunderschönes Gedicht, das dann da steht, also ein Gesang, wo der Text dazu steht. Nein, ich will es jetzt nicht, das ist ziemlich lang. Also da wird in etlichen Strophen die Liebe besungen, also dass die eigentlich alles bewegt in der Welt. Im Grunde. Und da werden viele Beispiele dafür genannt, dass das die eigentliche Kraft ist, die im Grunde den ganzen Kosmos bewegt, wenn man so will. Mhm. Na klar, weil alles, was hinter dem Physischen steckt, steckt als nächstes die Lebenskräfte, aus dem das Physische eigentlich herausgekommen ist. Und das sind zugleich die Liebeskräfte. Es ist eine wesentliche Ebene davon. Also Liebe in seiner höchsten Form ist das zeugende Leben. Jetzt nicht im kleinen menschlichen oder tierischen Sinn verstanden, sondern das Leben des ganzen Kosmos sozusagen. Das steckt dahinter. Und dort fahren sie also jetzt dann weiter mit den Schiffen, eine ziemlich lange Strecke, aufs Meer hinaus, bis sie auf eine viereckige Insel kommen, die von einer dicken Mauer umgeben ist. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube 260 Schritte.
Ist die Mauer so?
Die Mauer dick, ja, also die ist ziemlich dick, also das ist ziemlich, ziemlich gut geschützt, das Ganze. Ja, 260 Schritte, genau, so ist es, 260 Schritte. Also ziemlich dichte Mauer und dahinter sind wundervolle Gärten, also etwas sehr Lebendiges, ein Bild des Lebens, Bild des Garten Edens, wenn man so will, hängt auf jeden Fall damit zusammen. Wir sind ja jetzt bereits auf der Olympischen Insel, wenn man so will. Und dann gibt es in dem Garten noch einmal eine Mauer, nicht mehr so dick, aber doch, die umgibt den Turm, der dort steht, den Olympischen Turm. Und dieser Olympische Turm ist eigentlich aus 7 Türmen gebaut, die zusammengebaut sind, also ein mittlerer, runder Turm, um den rundherum 6 andere gebaut sind. Innen gehen die aber alle ineinander über, also innen ist es ein großer Querschnitt, der da ist. Und der mittlere Turm ragt aber etwas über die äußeren 6 hinaus, also das, und hat so ein Kuppeldach irgendwo. Und in diesem Turm, in diesem Olympischen Turm, wird sich das alchemistische Werk vollziehen und sie werden dann von dem Turmwächter, wenn man so will, empfangen von einem alten Mann, der sie eben dann hineinführt in den Turm, in das unterste Geschoss. Man geht also sogar einige Schritte hinunter unter die Erde, also das heißt, das alchemistische Werk beginnt in der Erde, wenn man so will. Es erinnert an den Anfang der kümischen Hochzeit, wo man auch nur so beiläufig hört, dass die Hütte oder die Behausung des Christian Rosenkreuz in den Berg hineingebaut ist, also auch in die Erde hineingebaut ist. Das ist immer ganz wichtig, weil diese rosenkreuzerischen Alchemisten eben mit den Kräften der Erde auch arbeiten. Also sie schweben nicht nur sozusagen über der Erde, sondern es geht um die Verwandlung der Erde. Das ist für die Alchemisten ganz wichtig. Also das unterscheidet, darum heißt es auch kümische Hochzeit, also alchemische Hochzeit, wenn man so will, und nicht mystische Hochzeit. Es gibt ja auch den Ausdruck der mystischen Hochzeit oder der Unio Mystica, wenn man so will. Da spielt sich die Vereinigung mit dem Geistigen nur im seelischen Bereich ab. Da geht es viel tiefer, es geht eben bis in die Lebenskräfte, ja bis ins Physischste hinein. Das ist also noch etwas Stärkeres in gewisser Weise. Weil wenn ich also die mystische Hochzeit feiere, dann geht es also darum, dass ich mein Seelisches mit diesen geistigen Kräften verbinde oder dass ich meine Seelenkräfte so weit reinige, so weit verändere, dass sie sich mit dem Geistigen verbinden können. Aber da geht es jetzt definitiv darum, dass ich auch die Lebenskräfte bis ins Physische hinein dann mit dem Geistigen verbinden. Also das ist noch etwas, eine viel, viel schwierigere Stufe. Und dazu muss man eben auch all die Kräfte kennen, die da in dem Physischen drinnen wirken, eben auch die Widersacherkräfte, die darin ganz stark wirken. Und darum, ich habe vorhin gesagt, dass die Geschichte mit dem Garten Eden so gut passt und eben vor allem diese Stelle, wo da von den beiden Bäumen die Rede ist, die in der Mitte stehen, eben dem Baum des Lebens. Das sind diese Lebenskräfte, von denen wir jetzt sprechen. Aber andererseits ist auch der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen drinnen. Und das Böse, wenn man so will, man könnte im hebräischen Sinn durchaus zugleich auch sagen, das Hässliche, also das Nicht-Schöne, ist das, wo sich etwas von den Lebenskräften vom Geistigen zu lösen beginnt, nicht mehr ganz erfüllt ist von diesem Geistigen, sich selbstständig macht, einen Absterbensprozess auch durchmacht, daher auch Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der hängt mit den Todeskräften zusammen. Eben wenn man von dem isst, muss man sterben. Doppelt, Mut der Mut. Also stirb um zu sterben sozusagen. Also wird doppelt betont, wenn man mit diesen eben aus dem geistigen Zusammenhang herausgegriffenen Lebenskräften, wenn man mit denen zu handhaben beginnt, dann beginnt der Todesprozess. Das liegt unserem alltäglichen Denken zugrunde. Wir reißen eigentlich aus den Lebenskräften, die im Grunde einmal da sind, um den ganzen Körper zu bauen, ihn zu reproduzieren, wieder einen neuen Menschen zu schaffen, einen Teil davon heraus, aufgrund der luziferischen Versuchung, stellen sie in den Dienst unseres Ego, also jetzt nicht des Ich, des Wirklichen, sondern des Ego, und das sind die bewussten Gedanken, mit denen wir umgehen können. Das heißt, wenn das Kind so nach dem Zahnwechsel in die Schule kommt, ist das der Zeitpunkt, wo ein Teil dieser Kräfte nämlich frei wird. Ein Teil dieser Bildekräfte, wie man sie auch nennen kann, weil diese Lebenskräfte bilden den ganzen Organismus. Das ist ihre eigentliche Aufgabe. Also alle Weisheit, die es in der Welt gibt, ist eigentlich Lebenskraft. pure Lebenskraft? Ist es so im Grunde, den ganzen Kosmos zu einem lebendigen Ganzen zu gestalten? Das sind die eigentlichen Ätherkräfte, das sind die eigentlichen Lebenskräfte. Und der Zipfel davon wird jetzt aus diesem kosmischen Zusammenhang herausgerissen, in den Dienst des Egos gestellt, also das heißt des kleinen, herausgelösten Menschen, was notwendig ist, damit er sich seiner selbst bewusst wird. Aber trotzdem, es ist ein Herauslösungsprozess und damit auch ein Absterbensprozess. Und diese abgestorbenen Lebenskräfte, die sind die, die in unser Bewusstsein gespiegelt werden. Das ist das, was unsere Gescheitheit ausmacht, im Wesentlichen. Das sind also die abgestorbenen Lebenskräfte. Und wenn ich das alchemistische Werk vollbringen will, dann hat das, wenn es gelingt, zwei Dinge zur Folge. Das erste ist, dass das Denken einen anderen Charakter bekommt. Also das heißt, dass es beginnt, nicht nur diese Absterbenskräfte zu nützen, sondern dass es wirklich, dass das Bewusstsein lernt zu leben in den wirklichen Lebenskräften, in den nicht abgestorbenen, sondern in denen, die noch wirklich lebendig sind. Wir kriegen es normalerweise erst dann mit, wenn es abstirbt, am Gehirn. Eigentlich ist das Gehirn das Werkzeug dazu, damit die Lebenskräfte absterben können. In diesem Absterbensprozess passiert jetzt alles Mögliche im Gehirn. Das ist das, was die Neurowissenschaftler alles messen und feststellen können, was da als Folge abstößt. Das sind alles Todesprozesse, die da passieren. Erst recht die ganzen elektrischen Impulse. Da geht es also sogar ins Unterphysische hinunter. Also das sind sehr stark die Widersacherkräfte dahinter, namentlich die arimanischen. Und die bewirken, dass wir aber bewusst werden, zumindest mit diesem Spiegelbild, mit diesem Schattenbild des eigentlich lebendig Geistigen. Und der Alchemist soll lernen, jetzt in die Lebenskräfte selbst mit vollem Bewusstsein einzutauchen. Vielleicht auch zunächst nur in einem kleinen Bereich, aber ohne, dass er dazu das Gehirn braucht, um sie zu spiegeln. Das heißt, indem sich sein Bewusstsein von diesem Werkzeug löst. Zumindest zum Teil. Ein Teil wird er schon beibehalten, sonst könnte er es gar nicht schildern. Weil wir in dem Moment, wo ich es in unsere Sprache, in unsere sinnlichen Begriffe übersetzen will, dann muss ich es spiegeln am Gehirn. Sonst komme ich nicht zu den irdischen Begriffen, die ich habe. Und dann übersetze ich das, was die eigentliche, man muss immer denken, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, die Imaginationen. Man könnte jetzt sagen, diese Bilder, das seien die Imaginationen, aber das sind eigentlich nur die Schatten oder die Übersetzungen dieser wirklichen Imaginationen in sinnliche Bilder, damit ich es an einen Menschen, der es nicht selber erleben kann, überhaupt irgendwie kommunizieren kann. Weil die eigentliche Imagination, die ich erlebe, dazu gibt es kein sinnliches Wort, da gibt es keine sinnlichen Worte, mit denen ich es beschreiben könnte. Und unsere Sprache ist eben heute so, dass sie im Grunde untauglich ist, um wirklich auch nur imaginatives Erleben zutreffend zu schildern. Weil ich könnte es nur zutreffend schildern, wenn jeder, der diese Sprache spricht, auch diese Bilder sehen könnte. Da das heute bei einer Mehrheit der Menschen nicht der Fall ist, muss ich es übersetzen. Und das heißt, das, was hier niedergeschrieben ist, ist eine Übersetzung der Imaginationen in sinnliche Bilder.
Ja, ja, schon. Aber jetzt zum Sprachgeist.
Ja.
Der Sprachgeist selber, der bringt ja auch Bilder hinein, wenn er spricht.
Ja.
Wenn er,
ja, ja.
Und das hat ja, wenn er ein Redner inspiriert ist, hat das ja nicht mehr mit seinem Denken zu tun, sondern eben mit diesem Sprachgeist.
So ist es. Und jetzt, da gibt es natürlich auch große Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachen. Wir haben oft schon davon gesprochen, warum macht man das überhaupt, dass wir diesen hebräischen Text lesen? Weil zum Beispiel in der hebräischen Sprache diese ursprünglichen Bilder, also die wirklichen Imaginationen, noch sehr stark darin leben. Wenn man also Dazu muss ich aber dann wirklich die Formkräfte der Laute, die da drinnen stecken, die muss ich erleben. Also wir haben das gesprochen bei dem Wort Brigitte zum Beispiel, was das bedeutet, also dieser Schöpfungsraum, der da entsteht, einfach mal im Wort Blase oder Ball ist es noch irgendwo drinnen. Es entsteht eigentlich durch, man könnte sagen, bildhaft, so erlebt man das. Es ist wie wenn in der Unendlichkeit eine Art Loch entsteht, das sich weitet eben zu so einem Art Hohlraum, aus dem sich das Geistige zurückzieht und einen Freiraum schafft, in dem sich jetzt die Schöpfung abspielen kann. Also die Hebräer haben das sehr gut verstanden, auch später die Kabbalisten, indem sie vom sogenannten Zimzum sprechen. Das ist der Rückzug Gottes, um die Schöpfung zu ermöglichen. Sozusagen das Göttlich-Geistige zieht sich zurück, um überhaupt erst einmal einen Raum zu schaffen, so entsteht der Raum, in dem sich eine äußere Schöpfung bis letztlich zu dem, was wir mit Händen fassen können, bilden kann. Und das ist dieses Erlebnis, da entsteht dieser Schöpfungsraum. Und in diesem Schöpfungsraum tut sich aber jetzt von außen sozusagen, von außen, das ist jetzt natürlich schon wieder eine Übersetzung, der Hebräer ursprünglich zumindest, der noch die Fähigkeit dazu hatte, hat sofort durch das Wort die eigentliche Imagination erlebt. Wir müssen, oder damit ich es euch erzähle, muss ich schon wieder übersetzen eigentlich, weil selbst Blase, Ball, Leerraum ist schon ein sehr sinnlicher Begriff in Wahrheit. Ja, aber es stimmt insofern, als dadurch zum Beispiel überhaupt das, was wir als Raum bezeichnen, entsteht. Vorher ist es raumlos und zeitlos. Der Raum- und Zeitbegriff macht keinen Sinn, ist nicht das Ursprüngliche sozusagen. Ist interessant, dass die Physik an der Grenze dran ist, das zu erkennen. Also die modernsten Bestrebungen, also Quantengravitation und solche Geschichten, wo die großen Dimensionen des Kosmos mit den kleinsten Dimensionen, man versucht, in ein gemeinsames Bild zusammenzuschauen, die kommen dahin zu sagen, Raum und Zeit gibt es eigentlich nur als Erscheinung, aber sie sind nicht die Grundlage nicht einmal der physikalischen Welt, sondern es ist etwas, was man nicht in Raum und Zeitbegriffen beschreiben kann. Und erst als Folge dessen, dann von diesem Hintergrund, löst sich etwas heraus, was man dann in räumlichen und zeitlichen Begriffen erfassen kann. Also
es ist
wie, weil dieses Raumlose und Zeitlose, das, wie kann man kann sich die Unendlichkeit bis noch überall vorstellen, dann stellen wir es eigentlich wie einen riesigen, unbegrenzten Raum vor. Oder ich kann mir es als Punkt vorstellen. Und jetzt brauche ich nur noch die Vorstellung, dass das beides dasselbe ist. In der Imagination ist es dasselbe. Der Punkt und der unendliche Umkreis sind in Wahrheit dasselbe. Das sind sozusagen nur für uns sind das zwei Grenzbegriffe, wo der Begriff von irgendetwas Endlichen nicht mehr passt. Es ist entweder unendlich groß oder unendlich klein. Und dieses ist aber in Wahrheit beides dieselbe Unendlichkeit. Der raumlose Punkt und das unendliche Universum sozusagen sind aber dasselbe.
Und du hast es in diesem Turm verankert, also dieses.
Ja, dort jedenfalls wird geschildert, jetzt in Wahrheit wird geschildert, wie der Mensch dazu kommt, indem er also dieses alchemistische Werk vollbringt, dass er an diese Kräfte herankommt. Und ersetzt jetzt diese toten Verstandeskräfte durch einen Umgang mit diesen wirklichen Lebenskräften, eben den nicht abgestorbenen Kräften. Und dazu muss es sich also vom physischen Gehirn lösen. Diese Lebenskräfte sind im Übrigen auch die, die ja diese Imaginationen dann bauen. Man könnte auch sagen, diese Welt besteht dann in Imaginationen. Das sind Farberlebnisse, aber Farberlebnisse, die eben keine Räumlichkeiten haben, nicht einmal eine Flächigkeit in Wahrheit und trotzdem vollkommen erfüllend erlebt werden. Ich muss also erleben, den seelischen Charakter des Roten zum Beispiel. Und zwar jeder bestimmten Roten aus. Und die sind im imaginativen Erleben noch viel reicher als im sinnlichen Anschauen, weil da sind sie schon wieder abgeschattet. Also wenn wir sinnlich schauen und übersetzt jetzt dadurch, wie das über die Sinnesorgane läuft bis zum Gehirnkastel, an dem sich das Ganze spiegelt, da wird das Ganze schon wieder abgeblasst im Grunde. Das heißt, die imaginativ erlebten Farben, von denen die sinnlich erlebten Farben der Abglanz sind, die sind viel, viel reicher. Aber ich kann es nicht versuchen, in solchen Worten zu umschreiben. Also entweder man erlebt es, dann weiß man es, oder man erlebt es nicht, dann kann man es nicht durch Vergleiche eben irgendwo sich versuchen heranzutasten. Also diese Farben sind leuchtender, sie haben viel mehr Nuancen und mehr Nuancen haben sie deswegen, weil unser Bewusstsein einfach, um sie überhaupt erleben zu können, sehr viel weiter geworden sein muss, als wir es hier im Sinnlichen haben. Es gäbe auch im Sinnlichen viel mehr Farbnuancen, nur unser Bewusstsein reicht nicht aus, sie zu erleben. Da ist irgendwo außen. Wir tun uns ja schon unheimlich schwer, nur einen ganz bestimmten Farbton so genau zu erfassen, dass man, wenn man jetzt sagen, zu Hause habe ich eine Couch, die hat die Farbe, und jetzt gehe ich dazu einen Polster kaufen, der schön dazu passen soll. Ja, passt der jetzt genau oder schlagt sich das? Das ist unheimlich schwer. Und man kann da sehr daneben liegen. Weil es ist oft nur ein Hauch, der daneben ist, aber der schon ganz grimmig sein kann.
Dann gibt es ja zwei Arten von Menschen, die einen, die die Farbe stark erleben, aber dafür nicht diese Abschattierungen.
Ja.
Dass jetzt ein dunkler Grauton ist. Oder
ja, 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 ja.
Und dann die anderen, die sehr gut diese Schattierungen sind, aber dafür nicht wieder die Intensivität der Farben.
Ja, 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 ja.
Und die Menschen ganz
verschieden. Ja, es ist sehr unterschiedlich, richtig. Ja. Ist richtig. Also in der Imagination erlebt man jedenfalls erst, wo die Quelle der Farben ist, also den eigentlichen Ursprung. Und also das sind solche Erlebnisse zum Beispiel. Also überhaupt alles, was Sinnesqualitäten sind zum Beispiel, hat dort seinen Ursprung. Also auch Geruchsnuancen und so weiter, solche Sachen, die haben dort ihren Ursprung und davon wird dann etwas halt im sinnlichen Erleben als Schatten bleibt dann über für uns.
In diesen Turm gingen auch die Diener rein, also oder nur?
Ja, 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 und es ist mit auch die Jungfrau Alchimia mit ihren begleitenden Jungfrauen, die sind also auch mitgefahren mit dem Schiff. Von den Knaben ist allerdings jetzt nicht mehr die Rede. Also ob die mit dabei sind, ist jetzt zunächst einmal nicht gesagt. Aber es ist auf jeden Fall so die Jungfrau Alchimia mit ihren Jungfrauen dabei.
Und die treten dort ein und warten und nehmen das alles wahr?
Nehmen das einmal wahr, werden also einmal in das unterste Geschoss geführt. Dort ist also dieses mal ein alchemistisches Labor. Und wie gesagt, es geht ein paar Stufen hinunter. Es liegt also unter der Erde zum Teil zumindest dieses unterste Geschoss. Das ist also wichtig. Und dort bereiten sie jetzt allerlei Substanzen zu, also Pflanzen, die zerstoßen werden, ausgelaugt werden und Auszüge davon, Essenzen hergestellt werden, Mineralien, die zerrieben werden. Also da sind sie alle miteinander sehr fleißig und es ist jetzt ziemlich harte Arbeit angesagt. Sie, Sie bekommen auch zum Abendessen nicht viel, ein bisschen Brot und ein bisschen Wein, und dann bekommen sie eine Decke, mit der sie am Boden schlafen können. Und der Einzige ist der Christian Rosenkreuz wieder, der in der Nacht nicht schlafen kann und halt hinausgeht aus dem Turm, auf die Mauer hinaufsteigt auch und von dort den Himmel anschaut, der sehr klar ist zunächst und es ist Vollmond, also es ist sehr hell eigentlich draußen, aber dann sieht er Flammen zukommen, die auf die Spitze des Turmes zukommen, und zugleich beginnt sich der Himmel zu verdunkeln, Wolken erfüllen das Ganze, es wird stockfinster, und er schaut dann, dass er noch ganz geschwind in den Turm wieder hineinkommt und schläft dann auch ein. Und damit endet der fünfte Tag. Also der Christian Rosenkreuz hat wieder mal ein bisschen ein Rätsel mehr gesehen. Er hat also vor allem diese Flammen gesehen, die auf den Turm zukommen. Die sind wichtig. Naja, am nächsten Morgen werden sie geweckt und besprechen sich jetzt einmal miteinander. Also die einen behaupten, also die Enthaupteten werden irgendwie wieder lebendig gemacht, die anderen widersprechen, das wird nicht funktionieren. Und also es herrscht noch eine relative Unklarheit. Manche meinen sogar, die sind nicht wirklich getötet worden, oder zumindest anstelle der Königinnen und Könige andere Personen, die sind also irgendwie vertauscht worden. Also es ist ein ziemliches Rätselraten. Und nachdem sie so also eine längere Zeit miteinander gesprochen haben, kommt jetzt dieser alte Mann und fragt jetzt, ob alle alchemistischen Prozesse, die ihnen aufgetragen wurden, ob die fertig geworden sind und ob die entsprechenden Substanzen zubereitet wurden, und sammelt jetzt sorgsam alle Gläser mit den gebildeten Substanzen ein und gibt sie halt in einen Sack hinein, alle sehr, sehr, sehr heikel und vorsichtig, und nimmt sie mit. Und gleich danach oder kurz danach kommen einige junge Burschen, einige junge Städter, und die bringen jetzt merkwürdige Dinge. Sie bringen nämlich Leitern, Seile und große Flügel. Flügel. Also Seile, Leitern, Flügeln. Und der Alte fängt dann zu reden an und sagt, ihr lieben Söhne, jeder muss am heutigen Tag eines dieser drei Dinge ständig bei sich tragen. Und jetzt stellt er ihnen zunächst einmal frei, also wer was wählen will. Aber er fragt sie auch, also wollt ihr wählen oder wollt ihr losen darum? Und die sind sich alle einig, na, wir wollen wählen. Dann sagt der Alte, nein, es muss gelost werden. Also gut. Also wird ausgelost, wer was bekommt. Also macht er halt so Zettelchen, wo drauf steht Leiter, Seil und Flügel, und legt es in einen Hut, und jeder muss ziehen, und was ihm zufällt, so muss er es halt dann machen. Man denkt sich zunächst, na, die Seile getroffen haben, die haben es gut, das Seil kann man leicht mit sich tragen, das wird schon gut sein. Der Christian Rosenkreuz selber bekommt aber eine Leiter und ist zunächst so gar nicht wirklich glücklich darüber, weil die Leiter ist doch ziemlich lang und vor allem ziemlich schwer. Also die soll er jetzt den ganzen Tag mittragen. Es ist 12 Schuh lang. Also 12 Fuß, 4 Meter immerhin, und ziemlich schwer. Also die muss er mitschleppen. Also die anderen können ihr Seil einfach um die Hüfte herumbinden, das geht ganz bequem. Und die Dritten, die bekommen die Flügel. Und der Alte hilft ihnen, dies anzulegen, und er macht sie so kunstgerecht an ihnen fest, als wären sie ihnen angewachsen. Also die dürften es irgendwie gut getroffen haben. Aber zu denen zählt der Christian Rosenkreuz nicht. Ja, dann wird das Labor mehr oder minder dicht gemacht. Es gab ja in der Mitte dieses Labors auch einen Brunnen. Der hat in der Nacht, die ganze Nacht so vor sich hingeplätschert. Auf das hinauf ist dann der Christian Rosenkreuz gut eingeschlafen, noch in der Nacht, nachdem er das Erlebnis da draußen mit den Flammen und der Verdüsterung des Himmels hatte. Und auch gesehen hat, dass eine ganz besondere Konstellation, eine ganz besondere Planetenkonstellation herrscht. Das kommt immer wieder einmal durch. Also für das alchemistische Werk, eben wenn man mit diesen Lebenskräften arbeiten will, hängt das mit der kosmischen Situation zusammen. In Wahrheit, diese Lebenskräfte hängen sehr stark zusammen mit den kosmischen Rhythmen, die draußen sind und die sich in den Lebenskräften widerspiegeln. Daher nennt Rudolf Steiner oft den Ätherleib, also diesen Lebensleib, auch Zeitleib, weil er eben mit diesen Rhythmen, mit diesen kosmischen Rhythmen zusammenhängt. Was im Übrigen mittlerweile ja auch von der Naturwissenschaft entdeckt wird, es gibt ja mittlerweile die Chronobiologie, die sich damit beschäftigt, zu erkennen Rhythmen im Organismus und wie die zusammenhängen mit äußeren Rhythmen in der Natur, also namentlich kosmischen Rhythmen. Der aufdringlichste und am leichtesten bemerkbare ist der Tag-Nacht-Rhythmus. Also der zirkadiane Rhythmus, den wir auch, aber unabhängig von dem draußen in uns haben. Und interessanterweise mit einer kleinen Zeitdifferenz, weil unser innerer Rhythmus beträgt etwa 25 Stunden und der draußen 24. Allerdings wird er im Normalfall immer wieder synchronisiert mit dem draußen. Das heißt, wir haben eigentlich in unseren biologischen Prozessen dadurch trotzdem einen 24-Stunden-Rhythmus drinnen, außer wir erleben den äußeren Wechsel von Tag und Nacht nicht mit, indem wir zum Beispiel in einen fensterlosen Raum eingesperrt sind. Dann stellt sich mit der Zeit ein 25-stündiger Tagesrhythmus ein, also mit den Schlaf- und Wachphasen. Ganz von selber. Aber wenn wir Tag und Nacht draußen miterleben, synchronisiert sich das. Das ist sehr weise, weil wir sind da, dass es nämlich nicht genau zusammenstimmt, weil sonst wären wir einfach ein Abziehbüttel nur von dem draußen. Wir brauchen also immer einen Anstoß von außen, aber es schwingt immer ein bisschen weg. Wenn das genau abgestimmt wäre aufeinander, dann wird man einfach eins zu eins immer den Rhythmus mitleben von draußen, ganz genau. Wir leben ihn nur ungefähr mit. Wir schwingen immer so ein bisschen darum herum. Das macht eigentlich das Lebendige aus. Sonst wäre es ein Mechanismus. Das war ja das Bild, wie man sich eben im 18. Jahrhundert namentlich als die Uhrenindustrie, und was heißt Uhrenindustrie, das Uhrenhandwerk so einen großen Aufschwung gemacht hat, dass er wirklich mit feinsten Uhrwerken die das ganze Planetensystem ja teilweise auch nachbilden, aber halt ganz mechanisch nachbilden. Mechanisch geht es aber nur, dass das alles exakt zusammenstimmt. Da müssen wir mit der Zahl der Zahnräder und so weiter ausgehen, die ineinander greifen. Da gibt es immer irgendeine zahlenmäßige, genaue Übereinstimmung. Was aber im Kosmos draußen in Wahrheit eben nicht der Fall ist. Das habe ich euch auch schon erzählt, dass draußen eben diese Rhythmen immer kleine Abweichungen, auch im Kosmos selber. Und das stimmt nie alles so genau zusammen. Man könnte es also nie wirklich hundertprozentig durch so ein Räderwerk nachbauen. Daher kann man Uhren bauen, die schon von mir aus ein Jahrhundert lang exakt gehen. Das passt schon. Jahrhundert ist im kosmischen Maßstab nichts. Das kann man schon hinkriegen. Aber über längere, größere Zeiträume ist es weder durch so ein mechanisches Ding nachvollziehbar, ja nicht einmal berechenbar, exakt. Also je größer der Zeitraum wird, desto größer wird die Abweichung dann, bis irgendwann einmal die Abweichung so groß ist wie der ganze Messwert selber sozusagen. Also das heißt, dann kann ich gar nichts mehr im Grunde sagen, weil dann ist der Fehler so groß wie der Wert, den ich eigentlich berechnen will, dann nützt mir das gar nichts, dann habe ich überhaupt keine Kenntnis mehr darüber. Also der Kosmos ist kein Uhrwerk. Er ist eben gerade kein Uhrwerk, er ist eben was Lebendiges. Und im Lebendigen ist es immer gerade ums Komma vorbei an den exakten Rhythmen. Es ist sehr oft nahe dran, aber trotzdem immer gerade justament der Zipfel vorbei. Das macht zum Beispiel auch, das konnte schon der gute Laplace, französischer Astronom und Mathematiker, so zur Zeit Napoleons, mathematisch beweisen, dass das Planetensystem eben gerade dann stabil ist, wenn sich das nicht exakt ausgeht. Gerade dadurch ist es stabil. Wenn das alles sich wunderbar zahlenmäßig ausgehen würde, dann würde es früher oder später zusammenstürzen.
Hat eigentlich der andere auch ein Leiter oder nur er die Leiter
bekommen? Es haben andere auch Leitern, ja. Ja, es wird nicht genau genannt, wie es aufgeteilt ist, aber es haben andere auch Leitern und auch mehrere haben Seile.
Ja, das sind nämlich drei Sachen.
Und genau, also nehmen wir mal an, dass je drei mit Flügel, drei mit Leitern, drei mit den Stricken, mit den Seilen. Aber wozu sind die gut jetzt, diese Dinge? Was tut man da in dem Turm jetzt mit der Leiter, mit den Flügeln, mit den Seilen? Naja, kaum eine Viertelstunde später wird es schon klar, weil oben in der Decke jetzt ein rundes Loch geöffnet wird. Und dort schaut die Jungfrau Alchimia herunter, ganz freundlich, begrüßt sie, wünscht ihnen einen guten Tag und fordert sie auf, hinaufzukommen in die nächste Etage. Also wie kommt man dort hinauf? Na, die mit den Flügeln, die haben es leicht, die flattern einfach hinauf, die Flügel funktionieren auch, die flattern einfach durchs Loch, sind oben. Der Christian Rosenkreuz hat seine Leiter, die ist lang genug, dass das passt, das ist also durchdacht, das ganze System, kann also relativ zügig mit seiner Leiter hinaufklettern und sich dann, wie es befohlen wurde, hinaufziehen durch das Loch. Zum Schluss sind die noch mit den Seilen, die müssen sich halt mühsam jetzt mit den Seilen, an den Seilen hinaufhandeln. Und dass teilweise auch schon ein bisschen ältere Leute sind, ist das ein bisschen mühsam natürlich. Also das geht. Wie steht so, dass es wahrlich nicht ohne Blasen abging. Also die haben es am mühsamsten. Also da ist der Christian Rosenkreuz muss zwar die schwere Leiter schleppen, aber immerhin kommt er halbwegs bequem hinauf. So, der nächste Saal, der so groß ist, eben vom Durchmesser wie der ganze Turm, hat sechs schöne Zellen. Klar, das sind diese Rundungen der sechs äußeren Türme, wenn man es von außen anschaut. Die liegen etwas höher als der eigentliche Saal. Also da geht's über drei Stufen hinauf zu diesen Zellen. Und sie werden jetzt aufgeteilt auf diese Zellen. Also offensichtlich je zwei. Nein, da geht sie nicht aus. Also in manchen müssten zwei sein, schätze ich mal, weil es sind ja neun und es sind sechs Zellen zur Verfügung. Und zwar sollen sie jetzt dort beten für das Leben des Königs und der Königin. In der Einzahl jetzt genannt. Für das Leben des Königs und der Königin.
Da kommt eigentlich
mehrere Worte. Ja, ist immer interessant. Also wir wissen, wir haben jetzt sechs Leichname, aber es wird jetzt gebetet für das Wohl der Königin und des Königs. Einzahl. Wird sich dann schon herausstellen, warum. Und nachdem dieses Gebet verrichtet ist, dauert es ein bisschen, öffnet sich eine kleine Tür und da kommen jetzt 12 Männer herein. Diese 12 Männer, das waren die, das habe ich jetzt beim fünften Tag nicht so genau geschildert, bei der Wiederholung, die als Musikanten gewirkt haben, die sie also mit Musik empfangen haben. Und die stellen jetzt in die Mitte ein wunderlich längliches Ding, welches meine Gesellen für einen Brunnen hielten. Also ein rundes, längliches Ding, das man für einen Brunnen halten könnte. Und der Christian Rosenkreuz durchschaut aber etwas genauer, was das ist. Es ist zwar schon so etwas Brunnenähnliches, aber er merkt auch, dass im unteren Teil, dass der eine ovale Form hat und dass da, dass das genauso groß ist, dass da 6 Personen hineinpassen müssten. Und er vermutet sehr stark, dass da die Leichname der Königinnen und Könige drinnen liegen. Die anderen ahnen natürlich nichts davon, weil die glauben ja, dass die Leichname im Schloss, im Hof des Schlosses bestattet wurden. Ja, also die stellen jetzt dieses brunnenartige Ding da in die Mitte, dann gehen sie hinaus, holen ihre Musikinstrumente und geleiten mit lieblicher Musik die Jungfrauen in den Saal. Also diese Jungfrauen, die die Jungfrau Alkimia begleiten, und jede trägt, und also von den Jungfrauen, manche tragen kleine Kästchen, die anderen haben nur Zweige, und wieder andere haben kleine Ampeln, also so kleine Laternen, und einige auch brennende Fackeln. Diese Fackeln werden jetzt diesen neuen Alchemisten in die Hand gegeben und sie müssen sich in einer ganz bestimmten Anordnung um den Brunnen herumstellen. Na, ich zeige euch das einmal. Das werden wir jetzt nicht aufzeichnen, das ist im Buch abgebildet. Also so in einer bestimmten Ordnung müssen sie da stehen. Das oben sind Musikanten, sonst stimmt das da irgendwie nicht, weil da keine 12, sondern 8 gezeichnet sind. Aber jedenfalls, das sind die Musikanten, das sind die Jungfrauen, die meisten zumindest. Und da ist die Jungfrau Alkimia dabei an der Stelle A.
Aber das sind ja so viele jetzt.
Ja, dann stehen noch andere, also Jungfrauen herum, eben mit Zweigen und mit den Laternchen und so weiter. Also es ist ein bisschen aufgeteilt. Vielleicht stehen auch von den Musikanten tatsächlich nur 8 da und andere mischen sich da hinein, weil die eigentlichen Alchemisten sind ja nur 9.
Die sind da drinnen.
Die sind da drinnen schon dabei. Also es ist jedenfalls die Anordnung.
Und sie sind in der Mitte?
Nein, das in der Mitte ist dieses Brünnlein, also dieses komische runde Ding.
Das A ist sie.
Genau. Das A ist die Alkimia, genau.
Und B und C oder E? Da steht der B.
Ja, genau. Nein, ich lese jetzt, ich muss es sicher jetzt aber selber noch schauen. Ich zeige es euch die Dietmar zuerst. Das ist alles. Warum dann sozusagen, oder was immer es ist. So, also schauen wir mal, was so ist. Es wird nämlich erklärt. Als erste stand die Jungfrau bei A, also wo dieses A ist. Dann standen wir mit den Fackeln bei B. Also das ist die.
Das sind jetzt die
9. Das sind die 9, die mit den Fackeln. Die Musikanten standen bei A, also die obere Reihe. Und schließlich die anderen Jungfrauen, also offensichtlich nicht alle, bei D. Und da müssen aber auch Jungfrauen dabei sein, weil sonst geht sich das nicht aus. Woher nun diese Jungfrauen kamen, ob sie im Turm wohnten oder in der Nacht dahin geführt worden waren, weiß ich nicht, denn ihre Gesichter waren alle mit einem weißen, zarten Tuch bedeckt, sodass ich keine erkennen konnte. Also sie haben so einen Schleier, einen undurchsichtigen Schleier über dem Gesicht. Und die Jungfrau selber, damit ist die Jungfrau Alkimia gemeint, öffnet nun ein Kästchen, das sie mitgetragen hat. Ein Kästchen. Sie erinnert uns an was, an den vierten Tag, da gab es auch ein Kästchen. und sie nimmt ein rundes Ding heraus, das in ein grünes Tuch gewickelt ist. Und dieses runde Ding legt sie in das oberste Kesselchen. Also dieses brunnenartige Gebilde hat ein oberstes Kesselchen. Dort legt sie das hinein. Und dann deckt sie dieses Kesselchen mit einem Deckel zu, der allerdings voll kleiner Löcher ist. Und dann gießt sie einige der Flüssigkeiten hinein, die am Vorabend und am Vortag von den Alchemisten zubereitet wurden. Und als sie diese Flüssigkeiten hineingießt, fängt auch jetzt dieser ganze Brunnen an, tätig zu werden und zu laufen. Und da gibt es 4 Röhrlein, aus denen Flüssigkeit fließt, aber die Flüssigkeit aus den 4 Röhrlein fließt interessanterweise wieder in das Kesselchen zurück, in das kleine Kesselchen. Also ein merkwürdiger Apparat, 4 Röhrlein, aber es fließt wieder zurück. Und dann gibt es darunter einen weiteren Kessel, der hat an der Unterseite viele, viele Spitzen mit so kleinen Haken, und dort hängen jetzt die Jungfrauen, die diese kleinen Ampeln oder Laternchen hatten, hängen das jetzt dorthin, und das Feuer, das da drinnen ist, erhitzt diesen Kessel, diesen zweiten Kessel, den unteren Kessel. Und zwar doch ganz schön stark, sodass das Wasser darin oder die Flüssigkeit, die drinnen ist, zum Sieden kommt. Und es fängt also zu wallen an. Und der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der also mitkriegt, dass durch viele Löchlein diese ganze Flüssigkeit hinunterfließt, offenbar in den Teil, wo die Leichname drinnen sind. Also die werden jetzt von dieser siedend heißen Flüssigkeit umspült, verflüssigt, aufgelöst. Das ist also das Wichtige. Also das heißt, dieses ganze Verfestigte des Leichnams muss in einen flüssigen Zustand gebracht werden. Das ist ganz wichtig. Weil mit dem festen Toten, da können die Lebenskräfte unmittelbar nichts machen. Es muss also verflüssigt werden. Das heißt, es wird in einen lebendigeren Zustand übergeführt. Und jetzt ist die Frage, was ist dieses runde Ding gewesen, das da oben hineingelegt wurde in das oberste Kesselchen? Der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der begreift, dass es das Haupt des Mohren war. Das ist ja auch in dieses Kistchen gelegt worden. Jetzt muss man dazu sagen, dass das schon wieder alles sehr vieldeutig ist, weil das Haupt des Mohren ist ein gebräuchlicher Ausdruck bei den Alchemisten gewesen für seinen Destillationsaufsatz, also so alchemistische, ein sogenannter Alambic hieß das, die ganze Apparatur, also seine Destillationsapparatur, Alambic, meistens mit C, es kommt irgendwo aus dem Arabischen. Gab es also so ein meistens Glasgefäß, konnte aber auch aus Metall sein, Kupfergefäß, wie auch immer. Meistens stand das Ganze drinnen in einem Ofen. Ich zeige das jetzt so schematisch, also da unten mit Holz irgendwo so Feuer. Das ist jetzt nämlich, die Funktion des Ganzen ist wesentlich. Das, weil die Alchemisten das eben nicht nur jetzt einfach als einen chemischen oder chemisch-physikalischen Prozess angesehen haben, als einfach eine Destillation, sondern Destillation bedeutete für sie ganz was anderes. Zu dem werden wir jetzt gleich kommen. Also destillieren heißt, ich gebe da eine Flüssigkeit hinein. Machen wir was. Das heißt, es wird einmal die Flüssigkeit in den dampfförmigen Zustand versetzt. Naja, jetzt halt einfach rausgehen und dann ist weg. Also irgendwann wird das Gefäß leer sein. Das bringt nicht wirklich viel. Wenn man es destillieren will, muss man den Dampf wieder abkühlen und auffangen. Irgendwo. Also brauche ich einen Aufsatz drauf. Der Aufsatz war in der Regel so drauf gebaut. Hatte da eine ziemliche Haube und da ein Rohr, das weitergeht. Und da konnte man dann in einem anderen Gefäß das Destillat auffangen. Also, der Dampf geht drauf. Ich zeichne mit Absicht jetzt ein bisschen dunkelblauer. Also eine andere Farbe hat. Irgendwo beginnt es da wieder zu verflüssigen, das heißt ein Teil geht sowieso wieder zurück hinunter, rinnt zurück, das ist bei einer Destillation auch immer so, dass ein Teil wieder zurückrinnt, aber ein Teil kühlt sich erst da irgendwo ab und rinnt, wird dann hier wieder verflüssigt, tropft da hinein und sammelt sich hier in den Gefäß. Das Ganze ist ein Läuterungs- und Reinigungsprozess, wo sozusagen die nicht flüchtigen Bestandteile bleiben da zurück. Nur das, was sich verflüchtigen lässt, aber auch wieder hier abkühlen lässt und auffangen lässt, das geht darüber. Und man hat wirklich die Vorstellung gehabt, das ist so ähnlich wie in der Natur draußen, wo das Wasser auch verdampft, aufsteigt, die Wolken bildet und dann irgendwann als Regen wieder herunterkommt. Das ist der große Prozess draußen. Und man hat überhaupt gedacht, diese Haube da, das ist so ein Bild des Himmelsgewölbes eigentlich, des ganzen Himmelsgewölbes, wo das wieder kondensiert, wieder herunterkommt, wo... Also durch die Destillation wird eigentlich das Stoffliche in einen immer dünneren Zustand gebracht, wird den kosmischen Kräften ausgesetzt, die es aufnimmt, die ganzen kosmischen Rhythmen, und mit diesen kosmischen Rhythmen aufgeladen, kommt es jetzt da in verwandelter, viel lebendigerer Gestalt heraus. Das war also der Gedanke, der dahinter steckt. Und dieses Ding da oben zur besseren Kühlung hat man das dann meistens noch mit einem Gefäß umgeben, das Kühlwasser enthielt, also kaltes Wasser enthielt. Das war dann also schon ein ziemliches Ding. Und das hat dann eben ausgeschaut wie so ein Turban. Und darum hieß das Maurenkopf oder Mohrenkopf. Darum nannte man das diesen Aufsatz so. Aber der Sinn war also, die irdischen Stoffe den Himmelskräften auszusetzen, sie dadurch neu zu beleben und in dieser verwandelten Form wieder auf die Erde zurückzuholen. Das war der große Prozess. Das ist auch das hermetische Prinzip, wie oben so unten. Also das heißt, da habe ich aber das Verunreinigte, das durch die Erdenkräfte Verunreinigte, durch die Widersacherkräfte Verunreinigte. Hier wird es jetzt rein den kosmischen Kräften ausgesetzt, die Verunreinigungen bleiben unten und es kommt jetzt das reine, kosmisch Belebte herunter und damit entsteht eine reine irdische Materie, die frei ist von den Widersacherkräften. Die frei ist also von den Kräften, die ausgedrückt werden durch den Baum der Erkenntnis. Erkenntnis des Bösen und des Guten. Also die allein die Kräfte des Baums des Lebens eigentlich in sich haben. Das steckt dahinter. Selbst also wenn man es jetzt rein physikalisch den Prozess betrachtet, ist natürlich schon auch was Spannendes, dass durch diesen Prozess des Verdampfens und dann des Wiederkondensierens, dass da tatsächlich, also in der Flüssigkeit, nehmen wir an, jetzt im einfachsten Fall Wasser, dass da neue Strukturbildungen drinnen stehen, weil eben auch das Wasser, das Flüssige, nicht einfach strukturlos ist. Aber das sind Dinge, die heute noch kaum untersucht sind. Es gibt also ein paar Forscher, die sich mit solchen Dingen auch beschäftigen. Die meisten halten das für uninteressant oder Charlatanerie oder sowas, aber man kann Unterschiede feststellen.
Das heißt ja auch, wenn man nur destilliertes Wasser trinkt, ist man bald tot.
Ja, das ist richtig, weil da fehlt eben das Gransalz, könnte man sagen, also die mineralischen Bestandteile, die wir brauchen. Also wir sind sogar angewiesen darauf, dass wir dieses Kristallisierende in uns haben. Ich meine, unser Organismus würde auch die puren Lebenskräfte alleine nicht aushalten. Das ist das Nächste. Also so wie unser Organismus auch heute funktioniert, wir brauchen auch die Todeskräfte. Wir brauchen sie nicht nur, um überhaupt zu Bewusstsein zu kommen, es würde unser Körper nicht leben können. Also, wie soll ich sagen, weil er würde dann im Grunde viel zu rasch sich in eine ja, auflösen eigentlich, weil die eigentliche Lebensgestalt, die eigentliche auch physische Lebensgestalt, wäre eben nicht in so ein enges Gefäß gebunden. Was wir vorher gesagt haben mit der Auferstehungskraft, das ist auch der Christus nach der Auferstehung, kurz danach erscheint er noch in einer Gestalt, die der unserer menschlichen Gestalt gleicht, obwohl er offensichtlich trotzdem schon schwer wieder zu erkennen ist, weil selbst die Maria Magdalena erkennt ihn nicht sogleich und auch dann die Jünger erkennen ihn nicht sofort. Also erst wird dann das Brot mit ihnen bricht, dann mit den Emmaus-Jüngern und die Geschichte. Erst dann, und das ist doch komisch bitte, ich meine, sie waren so eng verbunden mit ihm und das ist jetzt 3 Tage später und sie erkennen ihn nicht wieder. Natürlich, weil es erstens einmal ein hellsichtiges Erlebnis ist. Dieses Erlebnis geht dann sogar beim Thomas später so weit, dass er sogar das Berührungserlebnis dabei hat, also ein sehr, sehr intensives Erlebnis, das da ist. Aber trotzdem ist es kein physisch-stoffliches Erlebnis. Also der Auferstehungsleib ist nichts, was man jetzt physikalisch messen könnte. Damit dieses physikalisch Messbare kommt, das kommt schon aus dem Geistigen, das habe ich am Anfang gesagt, auch Kraft, physikalische Kraftwirkungen sind letztlich Geistiges, das wirkt. Aber das ist dann noch eine Stufe mehr eben bis ins Physische hinuntergegangen. Der Auferstehungsleib ist so an der Grenze zwischen dem Physischen und dem Ätherischen, also zwischen den Lebenskräften. Also der wäre physikalisch nicht nachweisbar. Aber sehr wohl, wenn ein Mensch sensitiv dafür ist, sehr wohl als Imagination erlebbar, ganz klar erlebbar. Also wie manche Menschen, weiß ich nicht, Elementarwesen erleben können. Ist auch eine Imagination. Trotzdem kann ich nicht jetzt irgendein Zwergerl oder was, wenn ich physikalisch die messen will, ob da jetzt irgendeine Änderung in der Strahlung oder sonst irgendwas ist, werde ich nichts finden. Ich meine, vielleicht finde ich irgendwelche Unregelmäßigkeiten ganz leise, das mag schon sein, aber nichts, was wirklich so erscheint, wie man sich halt so ein Zwergerl vorstellt, sondern das ist Imagination. Und noch dazu ist es dann eine in sinnliche Bilder übersetzte Imagination, wenn man so als Zwergerl mit langem Bart und so, halt so wie ein Gartenzwerg irgendwie schildert. Und trotzdem gibt es diese Erlebnisse, die sind gar nicht schwer zu haben. In Wahrheit könnte man viel leichter haben, wenn man einfach ein bisschen offener für die Natur wären. Und wobei es da ja gewaltige Abstufungen gibt bei den Elementarwesen. Es gibt also diese kleinen, relativ untergeordneten, aber sehr fleißigen Elementarwesen. Es gibt sehr, sehr große, mächtige Elementarwesen. Meine, wenn man so einen Baumgeist oder was hernimmt, das sind gewaltige Wesen in Wahrheit. Also gewaltig von ihrer Weisheit, die sie in sich tragen, die nämlich in den Lebenskräften drinnen ist. Und man braucht sie nur im Grunde mit einem Baum, also mit Bäumen geht es unheimlich gut, sie mit denen verbinden stärker, dann kommt die Imagination. Es kommt zuerst einfach ein Gedankenbild, es fängt in der Regel an mit einer ganz deutlichen Inspiration, wo man merkt, da kommen jetzt eine ganze Fülle von Gedanken, die ich nie denken könnte, die ich aber jetzt miterlebe. Und dann kriegt es einen wesenhaften Charakter, das heißt, man kriegt die Weisheit, die ich da erlebe, die schwebt nicht einfach so im luftleeren Raum, dass so Gedanken herumschweben sozusagen, sondern das ist ganz konkret an eine Wesenheit gebunden und die hängt jetzt mit dem Baum zusammen. Also sehr, sehr gut ist das, wenn man sie in die Maserung des Stammes und so weiter, wenn das einfach versenkt und einmal völlig frei macht vom Eigendenken, nur versenkt sie in die Wahrnehmung dessen, dann kommt die Inspiration und die beginnt einem dann zu erzählen, wie der Baumgeist ausschaut. Und dann beginnt man in der Imagination zu erleben. Und das kann man dann wieder nur in sinnliche Bilder übersetzen, aber das ist schon wieder die Übersetzung. Aber man kriegt ein ganz deutliches Gespür und die können unheimlich inspirierend sein, weil diese, gerade die Baumgeister, waren nicht immer Baumgeister, sind also Wesen, die im Grunde mit der ganzen Erdentwicklung zusammenhängen, das heißt, die von Anfang an dabei waren. Das sind Wesen, die schon am Ursprung der Erdbildung mit verbunden sind, die eigentlich also daher mit den ganzen Erdentiefen sehr stark zusammenhängen, aber mit den Erdentiefen in der Form, dass sie ein unglaubliches Wissen, man kann es wieder nur in unsere Sprache übersetzen, einfach eine unheimliche Erfahrung haben an dem, wie sich die ganze Erde eben gebildet hat. Sie kennen die ganze Erdgeschichte im Grunde, von der geistigen Seite her, was da an geistigen Kräften drinnen gewirkt hat und wie das eben bestimmte Naturformen zustande gebracht hat, das alles wissen sie. Und davon können sie einem Inspirationen geben. Natürlich darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass jetzt ein Geologe oder sonst sie hinstellt, sagt jetzt, erzähl mir mal, wie die Erde sie aufgebaut hat, weil gerade die physikalisch fassbare Schicht, von dem erzählen sie nicht wirklich was, sondern von den geistigen Kräften, eben, die darin gewirkt haben. Und die aber auch in uns walten, die für unser in unseren Lebenskräften, in unserem physischen auch walten drinnen, weil das sind auch ein kleines Abbild von diesen großen Kräften. Unser ganzer physischer Organismus ist in gewisser Weise ein kleines Abbild wieder des Erdenorganismus. Also namentlich das Ding da oben. Der Schädel. Gibt es interessante Studien auch von Anthroposophen oder so, Zusammenhang dieser ganzen Schädel. Platten, der Schädel ist ja nicht aus einem Stück geformt, sondern das sind mehrere Elemente zusammengeführt, wie das mit den Kontinentalschollen zum Beispiel zusammenhängt. Dass da ganz ähnliche Formationen gibt. Es bildet sich ab, ist doch interessant. Also das.
Was bewegt denn dieser Moor? Was, diese,
bitte?
Diese Gestalt, die. Moor?
Ja.
Was soll das eigentlich?
Naja, also da wird es jetzt ganz deutlich in Zusammenhang gebracht, auch mit diesem alchemistischen Apparat. Also der Moor hat irgendwo eine ganz wesentliche Funktion, dass der Prozess zustande kommen kann.
Ja, er hat ja auch die sechs.
Er hat die geköpft. Aber dadurch, dass er sie geköpft hat, wird sozusagen ja eigentlich Seelisch-Geistiges befreit von dem Stofflichen unten. Das steigt also auf.
Und er ist der Übeltäter, dadurch ist er ganz offen.
Also er hat einmal dafür gesorgt, dass überhaupt diese Loslösung passiert durch das Köpfen.
Wer hat ihn geköpft?
Ja, da gab es also in dem ganzen Saal gab es eine ganze Menge Ritter oder sonstige Gäste. Einer von denen, der nicht näher genannt wird. Also es ist nur einer, wird gesagt, einer von denen ist mir mal so nachgegangen und hat dann eben auch noch geköpft. Und von dem wird aber eben nur der Kopf mitgenommen in dem Kästchen. Mhm. Da ist nur der Kopf das Wichtige. Ich meine, das Ganze ist auch bis zu einem gewissen Grad ein Bild überhaupt des menschlichen Organismus. Das kann man jetzt als nächstes nehmen. Da unten ist der Stoffwechselpol. Da sind die ganz starken Stoffwechselprozesse mit dem Feuer unten, was ist. Da wirken auch eine ganze Menge Lebenskräfte, aber vermischt halt mit dem ganzen Stofflichen ganz, ganz stark. Ein feineres Geistiges steigt da auf, bis in den Kopfbereich. Da lebt es eigentlich in der feinsten Gestaltung, solange da der Dampf da oben ist, der jetzt ausgesetzt ist auf den ganzen kosmischen Kräften. Was passiert eigentlich? Man muss sich da denken, dass da der ganze Kosmos sozusagen eine Rolle spielt. Jetzt sehr symbolisch durch die Pfeilchen ausgedrückt. Aber so können wir es zunächst einmal noch gar nicht erleben. Es muss erst verdichtet wieder kondensiert werden. Aber trotzdem ist das, was jetzt da kondensiert wird, ist was Lebendigeres, befruchtetes durch diese kosmischen Lebenskräfte, als das, was da drinnen gewirkt hat, was also mit den Widersacherkräften und so weiter verbunden ist. Ja, man kann sich so vorstellen, sozusagen die Stoffwechselkräfte steigen auf in uns, verfeinern sich, was ja auch der Fall ist, in uns wird es halt mit dem Blut namentlich dann transportiert und da wird nur dann sogar die feinsten Kräfte durchgelassen, daher gibt es die sogenannte Blut-Hirn-Schranke, da kann fast nichts durch, außer Zucker oder solche Sachen, also nur die feinsten Stoffe können durch, die dann das Gehirn ernähren. Und am Gehirn wird es dann sozusagen kondensiert zu den Gedanken, die wir im Bewusstsein erleben, zunächst einmal.
Und der Christian hat es gleich eher besser erfasst als die anderen.
Er hat es besser erfasst als die anderen, ja. Er hat das besser erfasst als die anderen. Also vorhin hat er eben festgestellt, gut, also da müssen drinnen sein die Leichname. Das heißt, das ganze tote Zeug muss da drinnen sein. Und das wird umgewandelt durch diesen ganzen Prozess. Und der ist ja dann noch komplizierter, weil der Teil wieder zurückfließt zunächst einmal. Also das ist nicht so das Grundprinzip. Aber das Grundprinzip ist, dass aus dem am irdisch Stofflichen verhaftet und dass da das Feinste aufsteigt, aufgeladen wird, sozusagen mit den kosmischen Kräften und dann wieder heruntergeholt wird. Kondensiert wird sozusagen. Und damit dort etwas wesentlich Lebendigeres herauskommt. So, es ist noch etwas um den großen Kessel herum, waren ebenfalls viele Löcher und da wurden die Zweige hineingesteckt. Und jetzt kommt es, ich will mir sie fragen, warum? Auch der Christian Rosenkreuz fragt sich das, ob das nun notwendig war oder nur als Zeremonie galt, weiß ich nicht. Auf alle Fälle wurden diese Zweige immer von dem Brunnen besprüht, sodass es von ihnen etwas gelblich in den Kessel tropfte. Also in den größeren Kessel da. Also irgendwas wird von den Zweigen träufelt da auch hinein. Und es dauerte fast 2 Stunden, dass der Brunnen aus sich selber fortwährend lief, aber dann wurde er immer schwächer. Also 2 Stunden ungefähr. Und dann gehen die Musikanten fort und die neuen Alchemisten spazieren halt so in dem Saal hin und her und auf und ab, sonst haben sie jetzt nichts weiter zu tun. Aber der Saal war so ausgestattet, dass wir genug Gelegenheit hatten, uns die Zeit zu vertreiben. An Bildwerken, Gemälden, Uhrwerken, Orgeln, springenden Brünnlein und dergleichen war nichts vergessen worden. Also das heißt, das ganze Umfeld dort ist ziemlich reich ausgestattet. Ganz unten an dem Brunnen befand sich ein Zapfen, durch den ließ sie alle Materie, die sich durch solche heiße Tropfen verflüssigt hatte, in die Kugel rinnen. Ah, die Jungfrau macht das, also ließ sie alle Materie, die sich durch solches heißes Tropfen verflüssigt hatte, in die Kugel rinnen. Und das waren schließlich etliche Maß, die sehr rot waren. Also da wird jetzt was aufgefangen, eine ganz feine Flüssigkeit, die aber ganz rot war. Das andere Wasser, das oben in dem Kessel zurückgeblieben war, wurde ausgeschüttet. Also einfach der Rückstand, der kommt weg. Dann wurde dieser Brunnen, der um vieles leichter geworden war, wieder hinausgetragen. Ob er nun geöffnet wurde oder ob sonst etwas Verwertbares von den Leichnamen zurückgeblieben war, wagte ich nicht zu sagen. Eines aber weiß ich, dass das Wasser, welches in der Kugel aufgefangen wurde, viel schwerer war, als dass 6 oder mehr von uns sie hätten tragen können, obwohl sie der Größe nach für einen Mann nicht zu schwer hätte sein müssen. Also eine sehr gewichtige Kugel. Eine sehr gewichtige Kugel, die mit einer geheimnisvollen roten Flüssigkeit gefüllt ist.
Das ist jetzt dieser Auffangbecher.
Ja, das ist der Auffangbecher nach dem Schema. Es ist da ein bisschen anders angeordnet, aber vom Prinzip her ist es das. Ich denke, dabei machen wir mal Schluss für heute. Es kommt noch viel auf uns zu. Das ist der erste Schritt einmal.
Das ist der 6. Tag im Rückschritt.
Der 6. Tag, der erste Prozess sozusagen, der sich abspielt. Und da werden insgesamt 7 Stufen sein. Also wir haben noch einiges vor uns.
Das ist die erste Stufe.
Das ist die erste Stufe.
Und wie heißt das Buch eigentlich?
Die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz. 1459. Also da steht es auf dem Buchtitel nicht drauf, aber exakt heißt die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz 1459. Und zwar es ist noch genauer eher beschrieben, dass es ja beginnend wird die ganze Geschichte am Vorabend des Ostertages dieses Jahres. Wobei mit Ostertag da das Ganze, weil ja der Johann Valentin André, also aus der evangelischen Richtung war, und da ist der Karfreitag der eigentliche Ostertag, also beginnt es am Gründonnerstag, also Tag des letzten Abendmahls. Da beginnt die ganze Schilderung. Es ist also sehr genau der Zeitpunkt geschildert und es wird da immer wieder betont, dass das wichtig ist, der Zeitpunkt. Es ist einfach Naja, der Zeitpunkt der Erd- und Menschheitsentwicklung ist jetzt so weit, dass eine Bewusstseinsstufe erreicht werden kann, wie sie hier angestrebt wird. Nicht früher. Also das heißt, was er schildert, ist nicht etwas, was in der Art irgendwann früher schon gemacht hätte werden können. Es ist jetzt der Zeitpunkt, wo das erstmalig in der Art gemacht werden kann. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, warum man immer wieder auch die Sternkonstellation hineinbringt. Die Sternkonstellation bedeutet in Wahrheit, es ist ein Hinweis auf einen ganz bestimmten Entwicklungszeitpunkt, für den die Konstellation eben, die zeigt das nur an. Man muss sich jetzt nicht wirklich denken, dass da irgendwelche geheimnisvollen Kräfte kommen, daher sind auch die Pfeile nur sehr mit Vorsicht zu genießen, sondern es zeigt, wenn in der Weltentwicklung ein ganz bestimmter Zeitpunkt ist, sind ganz bestimmte Dinge möglich. Und eben dieses rosenkreuzerische Werk, also das heißt, diese rosenkreuzerische Alchemie ist zudem ab dem Zeitpunkt möglich. Vorher nicht. Es gab schon Alchemie vorher, die aber noch nicht diese Höhe erreicht hat, die jetzt da möglich ist. Nämlich Höhe heißt, dass sie im Menschen eben zur Wirksamkeit kommt. Es geht ja nicht um den äußeren chemisch-physikalischen Prozess, der ist eher mehr die Meditationshilfe. Die eigentliche Verwandlung spielt sich im Alchemisten selber ab. Also es ist in Wahrheit gar nicht so sehr die äußere Flüssigkeit, die aufgefangen wird, obwohl die natürlich auch gewisse Wirkungen hat, aber es geht eigentlich um die Verwandlung, die er dadurch in sich durchmacht. Und erst ab dem Zeitpunkt ist das möglich, was da beschrieben wird.
Durch also, seine Wachsamkeit eigentlich.
Ja.
Und durch die kleinen Dinge eigentlich nachzudenken, um was es möglich ist.
Ja, die Wachsamkeit ist sehr wichtig. Wir stehen ja im sogenannten Bewusstseins-Seelenzeitalter. Das heißt, es geht darum, dass eben nicht so wie früher hat man das Geistige in einem nicht selbstbewussten Zustand erlebt. Also in einem tranceartigen Zustand oder in einem traumartigen Zustand zumindest. Also nicht mit vollwachem Ich-Bewusstsein. Und dann kam eben das geht im Wesentlichen, obwohl es natürlich viele Nachzügler gibt, aber im Wesentlichen verloren mit der griechisch-lateinischen Zeit und namentlich also mit der Entwicklung der Philosophie, die ist das äußere Anzeichen dafür, dass die eigentliche geistige Wahrnehmung verschwunden ist. Also das heißt, Philosophie heißt im Grunde nichts anderes, als ich denke oder spekuliere zunächst einmal darüber nach, wie das Geistige sein könnte, das ich nicht mehr selbst erlebe, von dem ich nur mehr aus der Überlieferung weiß, von dem ich aber durch eigenes Erleben nichts mehr weiß oder nur mehr wenig. Also bei den Vorsokratikern gibt es noch etliche, die eine Ahnung haben, aber da ist eben auch das Gedankenelement noch nicht so ganz klar. Das ist so eine Mischung zwischen bildhaft mythologischer Schilderung noch und etwas, was schon Philosophie wird. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Oft sehr unverständlich, die Aussprüche. Also so ein großer Eingeweihter war der Heraklit zum Beispiel. Noch, also der hatte viele Kenntnisse, wurde daher immer auch wieder genannt Heraklit der Dunkle, nämlich dunkel wegen seiner Aussprüche, die manchmal sehr paradox klingen oder mit denen man nichts anfangen konnte. Aber ganz, ganz wesentliche zum Beispiel, also ein wunderschöner, das Menschen-Daimon ist sein Schicksal. Also Daimon ist, was daraus wurde unser Wort Dämon, was wir negativ verstehen, Daimonion war aber das Ich des Menschen, das damals aber noch als äußeres inspirierendes Wesen da ist, ja eigentlich bei uns auch da ist, nur weil man sich damals also überhaupt noch nicht ich-bewusst so ganz, das fängt erst so richtig an. Also so das klare Ich-Bewusstsein beginnt ja erst zu der Zeit, eben gerade mit der Entwicklung der Philosophie, mit dem reflektierenden Denken irgendwo, gespiegeltes Denken. Aber das ist die Zeit, wo ich das Geistige nicht mehr erlebe selber, sondern nur durch die Überlieferung habe und jetzt darüber grüble, ja, wie könnte es eigentlich zugehen? Und das versuche in Begriffen zu fassen.
Kann man doch durch Meditation doch noch erreicht sein?
Bitte?
Durch Meditation kann man doch auch sehr vieles erreichen.
Ja, ja. Wir sind erstens einmal jetzt schon wieder in einem anderen Zeitalter, also jetzt sind wir wieder am Ausgangspunkt. Aber man, in Wahrheit hat dieses finstere Zeitalter, zumindest für die Mehrheit der Menschheit, sogar noch vor der griechischen Zeit begonnen. Also sogar noch kurz vor dem Anfang der ägyptischen Zeit. Also selbst die ägyptische Kultur ist eine, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Hauptmenge der Menschen, die kulturtragend sind, die geistige Wahrnehmung nicht mehr haben. Und die ganze ägyptische Kultur mit der ganzen Grabkultur, Pyramiden und das, die ja eigentlich Einweihungsstätten primär waren. Das Grabstätte war das erst sekundär, eigentlich war es eine Einweihungsstätte.
In eine höhere Sphäre.
Ja, ja, eben noch dieses geistige Bewusstsein zu erleben, das man früher einfach naturgemäß hatte, dafür aber wenig Bewusstsein hatte für die äußere Welt. In dieses Bewusstsein ist man zurückgegangen, dazu wurden die Einzuweihenden in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Das heißt, man konnte es wirklich nur mehr dann erleben, wenn man wirklich an den Rand des Todes gegangen ist. Das heißt, man musste einfach das Geistig-Seelische mit einer, ja, fast kann man sagen, mit einer gewissen Gewalt vom physisch lebendig, vom physischen überhaupt lostrennen, weil es war sogar damit verbunden, dass eben die Lebenskräfte zu einem sehr hohen Grade sich vom Physischen getrennt haben. Also es ist ein Zustand, der tiefer war als der Schlaf, ein ganz tiefer, todesähnlicher Trancezustand.
Sind das so Nahtoderfahrungen bei Narkose oder so?
Ja, es kommt heran. Es kommt heran. Nur die Sache ist sehr heikel, also, weil es nicht unbedingt gesagt ist, da muss man das eben sehr wichtig machen, gerade bei den Nahtoderfahrungen, es gibt ja zum Beispiel auch in diesem Bereich die sogenannten außerkörperlichen Erfahrungen. Also wo man jetzt glaubt, man schwebt über dem Operationstisch und zuschaut, wie da operiert wird oder solche Dinge, sowas wird ja oft berichtet. Das ist aber gerade eben nicht eine Bewusstseinserweckung für die geistige Welt, in die man hineingeht, sondern da bleibt man eben noch in der physischen Welt drinnen. Aus dem entstehen dann wieder ganz falsche Vorstellungen, weil wenn man sich dann womöglich wie der kleine Maxi vorstellt, dann nach dem Tod, juhu, dann bin ich so, wie der da drüber schwebt und so geht es halt dann weiter. Na, das war ja entsetzlich, bitte stellt euch das vor, als körperloses Wesen durch die Welt zu schreiten, nichts kann ich angreifen, mich niemand verständlich machen, mit niemand kommunizieren im Grunde, in Wahrheit, aber ich würde es genauso erleben wie jetzt. Also das war ja entsetzlich.
Aber alles zu sehen ist aber auch nicht so.
Naja.
Eine Zeit lang.
Eine Zeit lang. Weil dann käme man sehr schnell darauf, dass gerade die eigentliche Erdenaufgabe oder der Wille, nämlich etwas zu verändern, dann da gerade nicht möglich ist. Sondern ich hätte dann keinen Zugriff. Und das ist eigentlich, also daher in Wahrheit sind nämlich diese außerkörperlichen Erfahrungen, sind, Art Projektionen des unseres irdisch gespiegelten Bewusstseins an einen äußeren Ort. Es gibt einfache Beispiele, ich habe das glaube ich eh schon erwähnt, das berühmte Gummihandphänomen. Das kann man sehr einfach, kann jeder, wenn er einen zweiten zur Hilfe hat, leicht selber machen. Man legt einen ausgestopften Gummihandschuh, Farbe ist wurscht, Hauptsache er schaut wirklich körperlich aus, also dass man ausstopft ein bisschen, auf den Tisch. Und die eigene Hand gibt man unter den Tisch oder verdeckt durch irgendeine Wand oder was. Und eine zweite Person streichelt mit einem Pinsel oder mit irgendwas Weichen die Hand und die Gummihand. Und innerhalb kürzester Zeit, nach ein paar Minuten spätestens, erlebt man sich in der Gummihand. Und hat das ganz feste Gefühl, die Gummihand ist meine, ich stecke mit meinem Bewusstsein da drinnen. Ich spüre die Streicheleinheiten nicht da, sondern in der Gummihand.
Das ist
ganz, ganz einfach. Und das geht auch weiter, mittlerweile hat man schon Versuche gemacht, also mit den Video 3D-Brillen, dass man ein Bild des eigenen Körpers projiziert, so als wäre man ein paar Meter vor einem, und fängt an, den Körper, den Bildkörper zu streicheln und den eigenen, den wirklichen. Und innerhalb kürzester Zeit identifiziert man sich nicht mehr mit seinem wirklichen Körper, sondern mit dem Videobild des Körpers. Und das Gefühl, man ist dort. Man erlebt sich dort ganz deutlich. Ganz deutlich. Und da gibt es ein paar so Tricks. Also das ist eigentlich nur eine Projektion gerade unseres irdischen Bewusstseins. Es hat mit was wirklich Übersinnlichem so ziemlich gar nichts zu tun. Das darf man also nicht zusammenschmeißen.
Wie folgt der Aufmerksamkeit, wenn ich den anderen dementsprechend die Aufmerksamkeit zu geben, dann bin ich gleich dort.
Ja, ja, genau.
Will ich dort, genau.
Ja, hängt durchaus auch zusammen mit diesen Empathiesachen und diesen Dingen. Ja, durchaus. Also wir sind mit unserem, unserem körperlichen Selbstbewusstsein nicht interessanterweise in unserem Körper eingeschlossen, sondern es kann sich erweitern oder verlagern sofort in einzelnen Fällen. Also vorhin kann es sich ausdehnen. Bei jedem guten Sportler, was er ein Tennisspieler oder was, der hat das Racket in seinen Körper integriert. Das ist Teil seines Körpers. Der spürt geradezu das Racket, wie sein eigenes Ding. Und der muss nicht kann nicht nachdenken, wie schlage ich das. Das passiert einfach. Das macht das so selbstverständlich wie sonst eine Handbewegung. Oder weiß ich, ein Motorradfahrer, die Rennfahrer, da, wenn die da der Kurve so liegen, der ist eins mit der Maschine. Das heißt, die ist Teil seines körperlichen Erlebens. Das funktioniert. Es funktioniert. Und du spürst sogar jeden Ding, du spürst es. Auch wenn dort keine Sinneszellen ja lustigerweise drin sind. Aber du hast das Erlebnis durch alle anderen Sinne, die du hast, mit dort drin. Und du spürst jede kleinste Kleinigkeit. Ich meine, wir kennen das selber oft beim Auto, wenn irgendwas ist. Irgendwas kommt da komisch vor. Irgendwas passt nicht. Man spürt das irgendwie. Und es ist eigentlich fast nichts bemerkbar. Also das ist nur so die Vorstufen halt dazu. Also das heißt, man muss aufpassen bei diesem draußendlichen Erlebnis, dass das nicht so eine Art außerkörperliche Erfahrung ist, die würde also überhaupt nichts bringen, sondern dass es wirklich in den wirklichen geistigen Bereich hineingeht. Ich meine, manchmal mit dem Lichterlebnis oder dem Tunnelerlebnis kann was damit zu tun haben, das auch oft geschildert wird, also bei Menschen, die an der Schwelle des Todes waren. Aber um wirklich also rüberzukommen, ist zumindest also ab der ägyptischen Zeit zunächst, heute ist es wieder etwas anders, musste man die Menschen wirklich ganz nah an den Tod heranbringen. Also das heißt, man musste eine wirklich tiefe, tiefe Todesähnliche daraus erzeugen, durch Meditationen und vor allem auch durch sehr, sehr schwierige körperliche Übungen vorbereitet, wo sie also körperliche Prüfungen, sehr anstrengende Prüfungen durchmachen mussten. Also da sind schon viele gescheitert, und gescheitert heißt, dass sie es nicht überlebt haben. Das war halt dann ein Pech. Also. Aber durch das vorbereitet und dann auch Drogen induziert und so weiter, also mit Hilfe von Drogenräucherungen und diesen Dingen, wurden sie eben in diesen todesendlichen Trancezustand versetzt für etwa 3 bis 3,5 Tage und wirklich im letzten, allerletzten Moment zurückgeholt, wo bereits die Gefahr bestand, dass er dann wirklich irreversibel rübergeht. die Priesterschaft in ihrer Gemeinsamkeit konnten das abschätzen, zumindest in der Blütezeit der ägyptischen Kultur. Die haben genau den Moment erwischt und die wirklich auf den Millimeter hinauf haben sie ihn sozusagen aufgeweckt, und in dem Aufwachtraum, wenn man so will, konnten sie etwas von diesen Imaginationen von drüben mitnehmen. Das war der schwierige Prozess, also das mitzunehmen, und es war bereits eine gewisse Notwendigkeit da, das aber dann in irdische Begriffe zu übersetzen. Also Traumzustand ist sowieso so eine sehr schwierige Sache, weil im Traum haben wir einerseits sinnliche Reminiszenzen, wir haben teilweise Körperzustände, die sich in symbolischen Bildern widerspiegeln, oder es können eben auch wirkliche rein geistige Erlebnisse sein, die hineinspielen. Und damals war das auch noch leichter als heute, eben gerade geistige Erlebnisse hineinzubringen. Heute ist es viel schwieriger, heute dominieren die sinnlichen Arreste, die da sind, und vor allem auch körperliche Empfindungen, die sich in Traumbilder verwandeln. Die können wunderschön sein und dabei ist einfach der Darm oder was, der irgendeine Kolik gerade hat oder so. Bei vielen sogenannten mystischen Erfahrungen ist es so, dass es eigentlich eine sehr wunderschöne Schilderung von inneren organischen Zuständen ist. Naja, ist ja gar nicht so unbrauchbar, weil für die Therapie oder für solche Dinge war das sehr interessant. Also gerade die Mystikerinnen, so im Mittelalter, da haben gerade dadurch viele Heilkenntnisse sich erworben, weil sie eigentlich Körperzustände in Imaginationen erlebt haben und am eigenen Leib sozusagen erfahren haben und dafür Verständnis entwickelt haben, ein gewisses für Heilkräfte und so weiter. Aber man darf es dann nicht missdeuten, also wenn man glaubt, jetzt bin ich da in der großen kosmischen geistigen Welt, dann stimmt es halt nicht, ich bin höchstens im mikrokosmischen Abbild. Also wenn man es richtig zuordnet, passt es. Und so was Ähnliches passiert ja da im vierten Drama bei der ägyptischen Einweihung vom Neophyten, der auch in so einen Trance-Zustand versetzt wird, nicht gerade so in einen todesähnlichen Schlaf. Das wäre ein bisschen schwierig, jetzt auf der Bühne dort zu stehen, den der Doktor schlafen lassen. Also er wird nur in einen Trance-Zustand versetzt und wacht dann auf. Und was schildert er? Er schildert eigentlich in wunderschönen Bildern einfach den Genuss, mit dem Seelisch-Geistigen wieder in den Körper hineinzufahren. Wie er das genießt eigentlich. Und bringt gar nichts mit von dem, was drüben war. Und eigentlich ging es darum, Erlebnisse mitzunehmen von dem, was jenseits der Schwelle ist.
Aber die Botschaft ist, dass man eigentlich seinen Körper ja letztlich wirklich wahrnimmt und den vollen.
Ja, natürlich.
Das ist auch eine Botschaft.
Das ist ja, natürlich. Darum sage ich ja, es war also für das medizinische Wissen zum Beispiel unheimlich förderlich und gut. Nur der Haken ist, man brauchte gleichzeitig dazu den Zusammenhang mit dem wirklich kosmisch-geistigen, mit dem Großen sozusagen. Wenn ich nur einseitig die mikrokosmische Seite habe, fehlt mir der andere Teil dazu. Das ist so wie wenn ich nur von einem Buch oder von einem, nur die jede zweite Seite rausreiß, die fällt mir dann. Und da weiß ich nicht, was dort steht. Also ich habe Lücken einfach drinnen. Ich sehe nicht, wie das ineinander wirkt.
Von Bingham war sicher sehr religiös, also hatte sie diesen Zugang auch.
Ja, richtig.
Religion, richtig.
Ganz genau. Also es ist ein schwieriges Unterfangen.
Anderen. Sie hat ja sehr viele Kräuter und Bücher geschrieben.
Ja.
Hineinversetzt und hat dann aber Botschaften bekommen, welche Kräuter.
Ja, natürlich. Also ich sage ja nur, es gibt aber auch viele mystische Schilderungen, die dann eben, wo sich das sehr verwischt, wo dann zumindest nicht mehr klar ist, was von wo kommt.